Bench, bist du bereit für den wohl musikalischsten Podcast der Kickbase-Geschichte?
Ich bin gespannt und bereit.
Weil du sprichst mit einem doppelten Grifo-Besitzer. Und ich will kurz wiedergeben, wie ich mich als Lautern-Fan am Wochenende gefühlt habe.
Dann zeig mal her.
Wo auch immer du spielst, für dich kein Weg zu weit. Die Stimme der Kurve lässt dich nie allein. Und wenn du verlierst, dann stehen wir immer noch hier. Wir gehen gemeinsam, egal was passiert. La 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 la, Alle SC. La 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 la, wir wollen dich siegen sehen. La 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 la, Alle SC. La 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 la, du wirst nie untergehen.
Das ist aber auch so dein Go-To-Fangesang außerhalb von Lautern, oder?
Das ist der schönste Fangesang, den ich außerhalb des FCKs kenne. Und ich als Grifo-Besitzer habe ihn gefühlt, habe ihn angewandt am Wochenende und alleine stehend auf der Couch zelebriert.
Geil, so muss das.
Das ist Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Heute für dich an den Mikros Bench und Janni. Powered by Tipico Sportwetten.
Das Original.
Schönen guten Tag, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, und grüß dich, Bench. Tag, wie ist es?
Guten Tag, Janni. Ich glaube, bei mir ist es nicht ganz so gut wie bei dir. Wenn wir gleich zu unseren Ligen kommen, dann wird auch klar, warum. Aber trotzdem war für mich das Wochenende durchwachsen bis ordentlich gut. Also Auslegungssache, aber passt soweit. Und bei dir?
Auslegungssache. Es haben sich einige Sachen auch in den letzten Minuten noch geändert durch Korrekturen bei
Oh,
uns.
wow.
Also es war durchaus wild. Die Podcast-Vorbereitung hat offline auf jeden Fall schon ordentlich Zunder gehabt heute. Also wir werden auch noch ein bisschen darüber reden. Und ich muss sagen, Bench, ich hatte lange nicht mehr so ein gutes Kickbase-Wochenende.
Ja, also ich würde sogar bezweifeln, dass du jemals so ein gutes Kickbase-Wochenende hattest. Also die Highscores, die da gerissen wurden, es ist, ja, also ich glaube natürlich, wenn man mit Olise, wie auch immer, den MVP jetzt mit über 500 Zählern im Team hatte und dann doppelter Grifo-Besitzer ist, also da landest du ja schon fast bei den 1000. Deswegen, ja, ich gönne dir, dass du ein sehr schönes Wochenende hattest und hoffe, dass ich heute nicht nur mit Schmerz erfüllt bin, wenn wir drüber sprechen.
Ey, ich sag dir ganz ehrlich, weißt du, was das Schönste, der schönste Moment oder der schönste Montag war, um einen Podcast zu gehen, war, als ich mit einem Kack-Team, mit wo Nacho Ferri meine einzige Spitze war, letztes Jahr im, was weiß ich, November, Dezember, als Platz 17 der Office-Liga damals noch, in der 18er Liga, die komplett umschwitzt war, wo ich echt Kacke gebaut habe letztes Jahr im Frühjahr, zum Anfang der Saison, wo ich mit dem Kack-Team den Spieltag geholt habe, das hat mir mehr bedeutet als jetzt mit einem, wo ich sagen würde von mir selbst, ey, geil zusammengemanagten Team, Zweiter geworden bin, aber mit einem soliden Statement und so ein bisschen Führung ausgebaut habe. Das hat mir mehr bedeutet
Ja,
damals.
verstehe ich. Wenn du dann einfach so ein bisschen David gegen Goliath-mäßig unterwegs bist, das ist dann natürlich schon nochmal geiler. Da feiert man sich dann auch nochmal ein Stück weit mehr für. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich so, ich sag mal, der größere Erfolg ist, weil du weißt, du hast wirklich ein gutes Team und das war jetzt nicht irgendwie ein positiver Ausrutscher so. Aber ich verstehe schon, dass die Überraschung und die Freude dann in dem Moment größer ist, wo du mit Nacho Ferri und Co. da irgendwie den Spieltag reißt, ja. Fühle ich, aber sollte, glaube ich, deine Laune heute nicht schmälern.
Nee, tust du auch nicht. Ich will an dieser Stelle auch nochmal sagen, das hatten wir auch schon. Du in deiner privaten Liga hast das, glaube ich, erlebt. Ich bin mit 1325 Punkten nicht Erster geworden. Ich glaube, das zieht sich durch viele Ligen an diesem Wochenende, weil es Punktexplosionen gab.
Ja, absolut. Also in meiner privaten Liga habe ich sogar auch dieses Wochenende, ich meine irgendwie so 1400 knapp, warte, ich schaue schnell nach, hab's just die Sekunde vor mir, 1367 und damit bin ich Dritter geworden. Also
Boah, wild, ja.
ich glaube, es gibt wirklich einige Ligen, wo so die 1,5 ganz, ganz oben an der Spitze gerissen wurden. Wenn ich mir die eine Liga, unsere gemeinsame mit den Calcio-Jungs und Co. anschaue, wo du, ich glaube, 1700 noch was geholt hast, würde ich sogar gar nicht mal ausschließen, dass es in einzelnen Ligen mal einen 2000er jetzt am Wochenende gab, wenn man da wirklich mit den Bayern und Freiburg gegangen ist gerade. Also, ja, es hat ordentlich Punkte geregnet am Wochenende, ist aber doch eigentlich ein gutes Omen für jetzt den Montag heute, für die Woche. Da gehen, glaube ich, viele Manager und Managerinnen mit Dickpunkten in die Woche, ist auch schon mal gut.
Ja, bei uns in der Office-Liga übrigens Pöti gewonnen mit, also selten habe ich das erlebt, 10 Scorer in einem Team gehabt am Wochenende. Ich glaube, das
Das
ist
ist
auch,
krank.
also als Kickbase-Manager gibt es ja nichts Geileres als Scorer. So Konferenz, ja. Tor in, was haben wir aufgehört, am Wochenende, Tor in Bremen. Und dann siehst du halt, wie dein Ulis eine Kiste macht oder gefühlt 26 Mal den Schuss antäuscht und dann auf Kane ablegt.
Also, ey, Ulis, muss ich sowieso sagen. Also, wir werden sicherlich noch ein, zwei Mal auf ihn zu sprechen kommen, diesen Podcast. Aber, also, selbst wenn man nur, in Anführungsstrichen, nur seine vier Scorer mal nimmt, jede dieser Aktionen, also, der hat einfach so einen Flair, dieser Spieler. Mhm. Das ist so geil. Perfektes Wort, wie der das erste Ding da einfach so komplett so lässig easy mit dem linken Außenriss macht, wo so, ich glaube, also der Kommentator lag da schon ziemlich richtig, der gesagt hat, da rechnet der Torwart wahrscheinlich damit, dass er den auf den langen Fuß, also auf den zweiten Fuß sozusagen durchlaufen lässt, weil du dann natürlich mit der Bewegung gegen die Laufrichtung vom Ball viel einfacher abschließen kannst, als wenn du sozusagen mit der Laufrichtung vom Ball von links sozusagen schwingst. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war, aber
was hat der gesagt gerade?
Den dann da mit dem Außenriss einfach so reinzulegen, das zweite Tor von ihm, wo der da gefühlt, also als ob der gerade irgendwie mit seinen Kids im Garten spielen würde und nicht doll zu doll irgendwie aufs Tor schießen will, legt er da das zweite Ding da in den Giebel rein. Der eine Assist, Wahnsinn, auch wie der wirklich eigentlich ja schon frei vorm Tor steht, dann nochmal mit dem Chop hinterm Standbein her und zurück auf Kane und so, also Ulis macht wirklich unfassbar Spaß und da muss ich auch ehrlich sagen, also dass der so krank einschlägt, hätte ich echt nicht erwartet, so schnell.
Nee, hätte ich auch nicht. Ich bin immer gespannt, wie es jetzt ist, weil ja auch Leroy Sané zurückkommen wird, wurde ja auch zum ersten Mal jetzt eingewechselt. Du hast halt wirklich vier Spieler, die wahrscheinlich nach Form aufgestellt werden, ja, die uns Kickbase-Manager, wenn du halt nicht die richtigen hast, da wirst du auch ganz schnell mal abgefuckt, weil du halt so durch dieses, ich bin Gnabry-Besitzer und ich war dann auch relativ happy, als er die Kiste gemacht hat, trotzdem denkst du halt in dem Moment, ey, okay,
der könnte 500 haben.
Genau, diese Entscheidung des Trainers, ob der Kollege startet oder nicht, ja, ist, du kannst dich kaum darauf vorbereiten, aber trotzdem ist eine Differenz von fast 500 Punkten. Das ist ja so, also, ja, weil genau, also klar kann man nicht sagen, dass Gnabry genauso rasiert hätte, aber ich gehe mal stark davon aus, wenn Gnabry gestartet wäre, wäre er bestimmt auch bei 300 plus gelandet.
Ja, denke ich auch. Also ich meine, wir haben Freitag auch in der PK viel drüber gesprochen und auch da haben wir gesagt, du hast echt jetzt im Moment, gerade wie die Bayern rollen oder ins Rollen gekommen sind, die Situation, dass du halt eigentlich fast jeden stellen musst, der irgendwie Minuten kriegen kann, so, weißt du? Und das hat sich ja auch, das ist eigentlich der perfekte Showcase jetzt dafür, dass Gnabry dann halt von der Bank kommt und ich weiß nicht, was hat er jetzt gemacht, 130 oder sowas. Das ist halt eigentlich eine Ausbeute, wo du sagst, ja geil, Alter, nehme ich mit, so, ja, da wärst du genau zufrieden gewesen als Starter so normalerweise. Deswegen, ja, ist es halt, glaube ich, schon Fluch und Segen zugleich. Du kannst wahrscheinlich alle immer stellen, aber so wie du schon sagst, also die Trainerentscheidung, die vielleicht eher 51-49 als deutlicher ist, die ist dann am Ende wahrscheinlich verantwortlich für 200-300 Punkte Differenz, wenn Bayern halt liefert. Und im Moment sehe ich kein Ende, außer vielleicht am Wochenende Leverkusen. Auch da sprechen wir später drüber. Top-Spiel.
Ja. Ich habe gerade mal geschaut, Harry Kane und Flo Wirtz haben ja momentan, sind die einzigen zwei Spieler, die über 1000 Punkte schon geknackt haben in vier Spielen.
Ja, das ist Wahnsinn.
Das Verrückte ist, sollte Harry Kane, der hat momentan einen Punkteschnitt von 289. Klar ist es mit, ich glaube, der hat fünf Kisten, vier Vorlagen, echt am Arsch. Ja. Sollte er das halten im Schnitt, kommt der fast an 10.000 Saisonpunkte ran.
Ja, da, also ich würde mal mutmaßen, dass der Schnitt jetzt nicht ganz gehalten wird mit einer Tordifferenz von plus 13 nach vier Spielen. Also das ist schon wirklich absurd aktuell. Aber ja, also wir müssen auf jeden Fall drüber sprechen, dass wenn auch nur annähernd dieses Streak irgendwie jetzt noch ein paar Spieltage hält, dass wir eigentlich nach wahrscheinlich Spieltag 10 darüber sprechen, dass eigentlich schon in Stein gemeißelt ist, dass wir neue Highscores dieses Jahr sehen und Kane da ganz vorne weg marschiert.
Ja, Kane ganz vorne weg. Das Verrückte ist ja, ich habe ja gesagt, Kane hat wie viel? 9 Tore, genau. 5 Kisten, 4 Vorlagen. Wirtz hat ja schon 1100 Punkte mit 4 Toren, einer Vorlage. Also bei Wirtz kann ich mir, okay, 4 Kisten, der wird schon nicht auf 32 Kisten am Ende der Saison kommen. Aber da gehen wir auch auf 9500 Punkte zu im Schnitt, wenn du es hochrechnest. Also es sind enorme Werte, die wir die ersten vier Spieltage schon sehen, wo du halt als Manager, wenn du sie nicht hast, auch schnell abgefuckt bist.
Ja, hundertprozentig. Also, ja, ich habe eben schon mal gesagt, Fluch und Segen. Es ist im Moment halt schon so, die Top-Teams performen, zumindest einige von denen. Aber ja, viele, viele Punkte im Umlauf, viele Punkte, die im Moment gemacht werden, zur Saisonstart, glaube ich, ganz gut für die Manager und Managerinnen, dass man da so ein bisschen in seinem Kaderbau, in seinem Kadermuster irgendwie bestätigt wird. Vielleicht ist dann mal noch einer oder noch zwei besser, selbst wenn du mit irgendwie 1300 aus dem Spieltag gehst. Aber alles in allem, glaube ich, gute Basis, die viele, viele von uns und von euch da draußen jetzt erstmal haben.
Ja, weil das Verrückte ist auch, ich finde es unfassbar krank, die Entscheidung vor der Saison zwischen Wirtz und Openda, die wahrscheinlich in Ligen eine Differenz von, was weiß ich, 5 Millionen hatten, wenn du, oder wie sie über den Markt gegangen sind, 5 bis 10 Millionen würde ich antizipieren, dass Wirtz klar schon teurer gekauft wurde. Aber oftmals stand sie ja vor der Entscheidung, soll ich auf Wirtz eher gehen und vielleicht eine Position freilassen oder einen 500k halt im Grunde genommen zu gehen oder Openda und einen, gib mir irgendjemanden, Patrick Erras.
Ja.
Und die Differenz beträgt 1200 Punkte. Okay, mit Patrick Erras haben wir nicht 1200 Punkte, 800 Punkte.
Ja.
800 Punkte Differenz. Das ist Platzierung Erster oder Siebter in einer Gruppe.
Ja, es ist crazy. Also, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, am Wochenende hast du zumindest, also ich würde mal glauben, dass mindestens einer von beiden am Wochenende nicht mehr diesen Schnitt hält und da nochmal zwei Scorer auflegt auf beiden Seiten. Aber ja, mal abwarten. Wie gesagt, viele Punkte im Moment. Es geht sicherlich ähnlich weiter, weil ich glaube, sowohl Bayern als auch Leverkusen haben schon wieder gezeigt, dass sie halt einfach, ja, ich meine, Leverkusen kriegt noch 3 Stück und trifft dann wieder ganz, ganz spät am Wochenende, aber trotzdem, die Qualität, die da in der Truppe ist, ist unfassbar. Halt wirklich auch unfassbar.
Diese Torgefahr. Aber gut, wir haben heute als Thema den 5. Spieltag, weil der wird rasiert. Und natürlich werden wir noch den 4. Spieltag gebührend feiern und analysieren. Trotzdem, Bench, hast ja schon angekündigt, am Samstagabend kommt zum wahrscheinlich geilsten Spiel der Hinrunde, würde ich zum einmal behaupten, zum Anschauen auf jeden Fall, Bayern gegen Leverkusen in München, die zwei formstärksten, offensivst, am sexuellsten, spielendsten und Top-Ballbesitz-Teams der Liga treffen aufeinander, bedeutet auf jeden Fall Punkteklau. So, Bench, hast schon gesagt, auf keinen Fall werden beide diesen Schnitt halten können. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein 5-5-Ball rauskommt, weil das müsste ja, dass sie das halten.
Ja.
Es wird schwer, der Spieltag. Wir sehen aber trotzdem Duelle, die Punkte prophezeien. Darauf gehen wir später ein. Bench, wir haben am Wochenende einige Nachrichten bekommen. Und da will ich dich auch mal fragen, hast du schon mal versehentlich dich vertippt bei der Angebotsabgabe?
Ja, aber also ich sag mal, wenn es so dramatisch ist, dass man da wirklich sagt, du verlierst jetzt irgendwie, keine Ahnung, da ist ein Spieler mit 2 Millionen Marktwert und du gibst 20 für den aus, weil du eine Stelle irgendwie mehr eintippst oder so, dann kriegst du doch eigentlich auch immer diese Warnung so, oh, so nach dem Motto, das ist aber viel, willst du wirklich so viel abgeben und so, und spätestens da habe ich eigentlich immer gecheckt. Also mir ist noch nie ein Transfer passiert, wo ich irgendwie jetzt vielleicht mal so 7-8, 8-7 einen Dreher oder so gehabt, aber wenn es ganz vorne ist, fällt es dir auf, bei der Millionenzahl sozusagen, und wenn es jetzt um x100% irgendwie den Marktwert übersteigt oder so, fällt es eigentlich auch auf.
Ey, weil wir haben am Wochenende unverhältnismäßig viele DMs bekommen, wo Manager tatsächlich für Spieler, die einen einstelligen Millionenbetrag wert waren, einen zweistelligen Millionenbetrag bezahlt haben.
Okay, das ist und eigenartig.
Ich check's nicht. Und ich habe mir gedacht, ey, woran könnte das liegen? Und da habe ich gedacht, okay, klar, oftmals kriegen wir diese DMs, diese Nachrichten, Samstag früh oder Sonntag früh. Und dann
Also, wenn ihr unterwegs wart da draußen.
Richtig. Und ich wollte es einfach mal im Podcast besprechen, weil klar, jetzt ist Oktoberfest und wahrscheinlich haben auch viele Samstag dann gesoffen und währenddessen irgendwelche Gebote abgegeben. Verstehe ich ja, das ist wahrscheinlich das Oktoberfest, das Event ist in Deutschland, wo verhältnismäßig die meisten Leute dann tagsüber an einem Samstag auch saufen.
Ja,
stimmt. Ich will nur noch mal sagen, Leute, Alter.
Kickbase-Verbot im Festzelt.
Ja, nicht Verbot. Das ist natürlich schon geil. So, du willst natürlich auch, wenn du unterwegs bist am Samstagnachmittag, deine Punkte verfolgen.
Transferverbot
richtig. Im Festzelt. Ja, so. Ey, Leute, denkt mal nach. Ey, wie also.
Denkt mal nach.
Geil. Also, nee, also nicht denkt mal nach. Das kannst du dann irgendwann auch nicht mehr. Aber ihr kriegt da, das wird da extra angezeigt. Also, ich will einfach nur vielleicht auch noch mal eine Lösung euch präsentieren, wenn das passieren sollte. Könnt ihr auch theoretisch einfach, weil oftmals werden wir kontaktiert und ja, unser Support kann das theoretisch auch klären und das wieder gerade ziehen. Das ist nur sehr, sehr viel Aufwand. Und ich will nur eine Lösung präsentieren, wie ihr da draußen, wenn sowas vorgefallen ist, ganz easy das klären könnt. Ihr packt einen neuen Manager in eure Liga, also keine Person, sondern einfach ihr macht euch einen Clickbase-Account mit einer zweiten Mail oder sowas. Packt einen neuen Manager in die Liga, transferiert irgendein Spieler XY hin und her und die Differenz, die dann entstanden ist durch dieses Vertippen, kriegt der Manager wieder. Und rausnehmen aus der Liga wieder oder rausdroppen und gut ist. Da sind wir durch. Da braucht ihr nicht uns kontaktieren. Also könnt ihr natürlich immer machen, aber ist ja, was
weil, also Liga es ist halt wirklich könnt. was viel Aufwand bedeutet immer und was dann auch nicht immer unbedingt direkt höchste Prio hat, weil ich meine, es gibt natürlich andere, ich sag jetzt mal, technische Probleme, wo die Leute wirklich Hilfe brauchen, einfach damit es funktioniert oder solche Geschichten. Und im Zweifel ist sowas dann natürlich ein anderer Case als, ich habe jetzt mal gerade irgendwie vollstramm hier einen, weiß ich nicht, Mats Pannewich für 13 Millionen gekauft, so. Deswegen macht's einfach selbst. Und auch wenn es sich jetzt viel anhört, immer mit, ja, hier Konto erstellen und bla und dies und das und sonst was. Also das ist halt wirklich eine Sache von 5 Minuten, dann ist das erledigt, ne? Und dann müsst ihr halt nicht uns schreiben, warten, bis wir es sehen, warten, bis wir es weiterleiten, warten, bis ihr dann Feedback vom Support kriegt, dann mit denen im Prinzip nochmal kommunizieren müsst, welche Liga, was für eine ID und hin und her. Also damit macht ihr euch wirklich mehr Arbeit, als es sein muss. Deswegen einfach einmal neuer Manager rein, fertig.
Ja, der Partner unserer heutigen Episode ist Hyundai. Und Hyundai hat was Unfassbares ins Leben gerufen. Und Bench, meine Überleitung dahingehend ist die Frage, wenn du dir ein Sportevent, egal welche Sportart, aussuchen könntest, wo dich unser Partner Hyundai hinbringen würde, eine Übernachtung raushauen würde, natürlich auch die Tickets klären würde für dich, welches Event wäre es?
Alter, du machst es mir nicht einfach. Jedes Sportevent, egal welche Sportart, egal wohin.
Egal wo. Du müsstest nur, weil Hyundai bringt dich mit dem vollelektrischen Hyundai hin. Es wäre jetzt doof, wenn du, was weiß ich, was in Sydney, Australien aussuchen würdest. Außer du hast Bock auf 7 Tage Roadtrip.
Ja, also so das allererste, woran ich direkt gedacht habe, war halt gerade so Super Bowl ist halt das Nonplusultra. Aber ich muss sagen, ich würde sogar im Fußball bleiben, weil, keine Ahnung, ich glaube, das Erlebnis würde mir mehr geben so. Und ein Spiel, was ich immer mal sehen wollte, ist tatsächlich das Glasgow Derby. Celtic gegen die Rangers im Celtic Park. Das wäre krank.
Das ist wild. Das heißt auch, du würdest durch den, wie heißt der Kanal nochmal, der Frankreich und England verbindet?
Ja, da erwischt mich jetzt auf dem falschen Fuß. Ist nicht aber da, bei da Calais? Sitze ich im Hyundai und mache mir keine Sorgen.
Richtig, richtig. Das heißt doch Calais oder sowas. Bei Calais in Frankreich ist der Kanal auf jeden Fall. Come on, ey. Das muss man doch wissen hier im Podcast.
Ist, ich bin letztens erst in Calais. Da ist, glaube ich, auch der Fähranleger, mit dem du nach England oder ins Vereinigte Königreich übersetzt. Und da bin ich doch zum Champions-League-Finale von Dortmund noch mitgefahren. Aber keine Ahnung, wie der Dings da heißt.
Ja, gut. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall Calais und ich glaube, Dover heißt die Stadt. Ärmelkanal! Das ist der Ärmelkanal, Digga.
Ist das der Ärmelkanal? Ey, ich bin also...
Aber Ärmelkanal ist, glaube ich, eher das Wasser, was da durchfließt.
Ja, natürlich. Also, ja. Aber was meinst du denn dann jetzt? Du meinst die Route, wie die heißt,
genau. Oder was? Genau. Eurotunnel. Ist der Eurotunnel?
Ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen. Ich weiß es wirklich nicht.
Mensch, dann bringen wir uns mal wieder dahin, wo wir Bescheid wissen. Also, erst einmal muss ich sagen, Bench, das ist ein geiles Spiel. Und ich würde mich an deiner Stelle auf jeden Fall bewerben bei Hyundai, weil das kann möglich werden. Das Gute ist, das kann alle 2 Wochen möglich werden. Also, diese Aktion ist unfassbar krank. Und liebe Podcast-Hörer, macht damit. Jeder hat so ein Event. Obsen, ich sag mal ehrlich.
Was wär's bei dir?
Boah, was wäre es bei mir? Ich habe gerade so überlegt, ob es ein Spiel bei, was ich, Heimspiel Union Berlin, ist ja inzwischen auch sehr schwer, Tickets zu bekommen, ob es ein, ich sag mal, Flutlichtspiel auf dem Betze in der Westkurve ist. So gefühlt, was wäre es bei mir, Bench? Also nach dem DFB-Pokalfinale letztes Jahr mit Lautern in Berlin gegen Leverkusen, ich glaube, als Lautern-Fan gibt es wenig Geileres, was du noch erleben kannst. Von daher wäre es wahrscheinlich
da
was.
Da ist ja auch so die Reise, das ganze Erlebnis drumherum und
richtig.
So. Also du bewirbst dich ja jetzt nicht und sagst, ja, ich würde gerne mal in einer alten Försterei auf dem Steher. So. Also,
was? Hätte ich schon. So, also hätte ich
Zweifel, Bock drauf. Im Zweifel würde ich dann an deiner Stelle sogar eher sowas machen wie, was weiß ich, einmal ins Bernabeu und schön noch 2-3 Tage in Madrid und keine Ahnung was. Also dann machst du da halt einen geilen Trip einfach draus.
Ja, also wahrscheinlich wäre es für mich, ich würde wahrscheinlich simpel, was heißt simpel, schwer, Challenge an Hyundai, aber für mich wäre es Champions League Finale einmal mitmachen.
Ja.
Die ist halt in München nicht so geil, ne?
Ja, aber also es lohnt sich, zumindest wenn du irgendwie emotional invested bist in dem Spiel. Ja.
Nächstes Jahr Champions League Finale würde ich mich bewerben, egal. Auf jeden Fall.
Nächstes Jahr Lautern dann auch reinkommen kann.
Come on, ne? Diggi, come on. Also für alle Leute, die jetzt auch was im Kopf haben, bewerbt euch. Hyundai verlost alle zwei Wochen einmal zwei Tickets für das jeweilige Traumspiel, die An- und Abreise im vollelektronischen Hyundai sowie Übernachtung und jetzt kommt's im Vier-Sterne-Hotel. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Leute, ich sag's euch, Bench und ich sind komplett invested. Wir machen da mit. Wir werden alle zwei Wochen mitfiebern, was dabei rauskommt. Und ich hoffe wirklich, dass, wenn nicht wir, wenigstens einer unserer Hörer oder Hörerinnen das Ding gewinnen wird mal.
Ja, und dann gerne auch irgendwie uns erreichen über sämtliche Kanäle, weil das wüsste ich dann auch schon gerne. Welches Spiel, wer da am Start ist, wie der Trip ist und so, das, ja, gerne auf jeden Fall mal kontaktieren dann. Ich muss auch sagen, was ich so geil finde, Janni, ist so, sonst kennt man halt so, ich sag mal, klassische Gewinnspiele, wo dann gesagt wird, hier einmal zwei Karten fürs Champions-League-Finale gewinnen, hier zwei Karten für die Loge auf Schalke, für dies und das Spiel und so. Aber einfach sagen zu können, egal welcher Sportart, egal welches Spiel, egal wo, da kannst du ja wirklich, also ich meine, ob es jetzt, wie gesagt, das Glasgow-Derby ist, ob es irgendwie, keine Ahnung, du hast ja auch geisteskranke Derbys in Argentinien, in Brasilien, sonst
wo. Ja, Digga, fahr da mal mit einem vollelektrischen Hyundai hin, kannst du vergessen.
Ganz ehrlich, ist mir scheißegal, würde ich machen.
Digga, bist du Fähre, bist du fünf Tage auf der Fähre.
Weißt du, wie schwer es ist, Karten für solche Spiele zu bekommen?
Nee, weil ich es noch nie versucht habe?
Ja. Lass es lieber.
Okay.
Also ich finde es einfach Leute. Crazy, dass du, ja, wirklich, dass du einfach sagen kannst, ey, das und das Spiel, seht mal zu und die Jungs und Mädels bringen dich hin. Kranke Aktion, wirklich.
Gut, dann nächstes Thema, was wir machen, bevor wir hier zum Maschinenraum kommen, Bench. Wir haben letzte Woche über die Top-Mittelfeldspieler gesprochen und haben euch auch gefragt, und da ist auf Discord einiges reingekommen, welche Mittelfeldspieler ihr am bestperformsten seht in der Bundesliga. Und ich will nur auf einige eingehen, weil ich bei einem nochmal nachdiskutieren will, mit dir auch, über die Meinung von den Leuten da draußen. Was sehr oft war, also Groß war sehr oft drin.
Ja.
Glaubst du auch nach dem Spiel in Stuttgart, dass Groß weiterhin Top 10 Punkter sein wird?
Ja, glaube ich schon. Also ich glaube, dass Dortmund, ich sag mal, gegenüber Bayern, Leverkusen und Stuttgart echt einfach den Kürzeren dieses Jahr ziehen wird. Da ich sehe die einfach nicht so gefestigt. So, und das hat sich irgendwie gegen Stuttgart jetzt auch, ja, ganz krass offenbart. So, natürlich kann das auch ein Ausrutscher sein und du weißt, ich bin immer ein Stück weit pessimistisch gegenüber meinen Dortmundern, aber ich schätze Stuttgart so unfassbar stark ein wieder dieses Jahr und sowohl Bayern als auch Leverkusen brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass die im Moment das Nonplusultra der Liga sind. Deswegen in solchen Spielen, wenn du dann wirklich einfach als Mannschaft auch mal komplett unter die Räder kommst, da wird auch ein Groß dann nicht irgendwie 100, 150 Punkte machen. Aber ich glaube, gerade in so Spielen wie jetzt zum Beispiel Freitagabend gegen Bochum zu Hause, wenn du da dann wirklich 60-65% Ballbesitz mal im Best Case hast, das Spiel kontrollierst, viele Offensivaktionen mit einleitest, einen Sechser neben dir hast im Zweifel, der vielleicht auch ein bisschen eher defensiv orientiert ist und du kannst dich nach vorne da ein bisschen austoben, hat Groß, glaube ich, sowohl vereinsintern schon die Rolle zugesprochen bekommen, dass er ein Führungsspieler, eine Identifikationsfigur sein soll dieses Jahr. Und hat auch auf dem Platz, glaube ich, gezeigt. Also wenn ich mich daran erinnere, letzte Woche haben wir kurz hier drüber gesprochen, glaube ich, Janni, dieser Pass, wo er den Schuss antäuscht und den er noch quer rüberlegt im 16er, ich weiß gar nicht, auf Malen oder wer es dann war. Allein solche Aktionen, das stimmt mich sehr selbstbewusst, sehr confident, was den Call angeht, dass der echt noch mit einigen Scorern glänzen wird, viele Standards nimmt, viel den Ball am Fuß hat. Also bei ihm kommt eigentlich echt so alles zusammen, wo man, wenn man jetzt mal so Richtung Stöger, Amiri denkt und so, da denkt man so, die sind halt so krass, weil die wirklich alle Fäden ziehen bei sich in der Truppe, plus Standards nehmen, plus das ist den feinsten Fuß da haben sozusagen. Und das trifft sogar auf Groß zu, plus dass er halt in einem Top-Team unterwegs ist. Deswegen, also für mich vereint er echt alle Vorteile, die du so haben kannst auf der Position.
Okay, dann zwei weitere Sachen, die mir aufgefallen sind. Also erstmal danke an alle, die da eine Liste reingeschickt haben. Ich habe zwei Sachen noch gesehen. Zum einen hatte einer Chaka over Wirtz und Grimaldo gesetzt in den Predictions. Sonst war es immer Wirtz auf der 1. Wie siehst du, vor allem, jetzt haben wir über Wirtz ja vorhin schon so geil gesprochen, glaubst du, das wird so intensiv weiter über den Chaka-Punkten liegen? Seine Punkteausbeute?
Glaube ich nicht. Also ich gucke jetzt auch mal hier gerade overall nochmal. Also Wirtz 1100, Chaka 905. Und wir haben ja wieder, ja wobei, also Chaka auch schon mit 3 Torbeteiligungen dieses Jahr. Das ist schon ein ganz anderer Schnitt, als wir letztes Jahr größtenteils hatten von ihm. Wirtz aber auf der anderen Seite ja schon, du hast es gesagt, ich glaube schon 4 Kisten selbst gemacht, was ja dann auch nochmal was anderes ist als die Vorlagen. Und Ich glaube nicht, dass Wirtz den Schnitt an Scorern hält. Ich glaube aber auch nicht, dass Chaka irgendwie 0,75 Scorer pro Spiel liefert. Das wird auch schon noch ein bisschen weniger werden. Deswegen, ich glaube, Wirtz musst du schon realistischerweise am Ende da an die 1 setzen. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es Szenarien gibt, in denen Chaka ihn wirklich noch outperformt, wenn, sagen wir mal, die Rotation bei Wirtz ein bisschen mehr wieder sein wird dieses Jahr als bei Chaka. Wenn Chaka eher ein paar mehr Scorer als letztes Jahr macht und Wirtz, wie gesagt, diesen Schnitt von jetzt nicht ganz hält und so weiter und so fort. Also ich glaube, Chakas Punkte sind halt immer sicherer, aber die Upside ist bei Wirtz größer. Deswegen würde ich Wirtz auch in so einem Ranking, wo du sagst, wer bricht wieder aus dieses Jahr, würde ich Wirtz schon über Chaka sehen. Aber Grimaldo ist für mich dann tatsächlich der, auch wenn wir da reingucken, der hat ja auch schon 2 Scorer jetzt geholt dieses Jahr. Ist zwar auch, ich meine, Top 10, ja, 6. 836 Zähler, ist schon auch wieder brutal. Aber ich glaube, was Frempong und Grimaldo angeht, war letzte Saison wirklich ein Freak-Accident mit diesen, mit diesen Double-Double-Scorings da irgendwie, was du sonst gefühlt nur aus dem Basketball kennst, dass sie da irgendwie, ich weiß nicht, was Grimaldo am Ende hatte, irgendwie 13 Assists, 10 Tore oder so. Also das sehe ich auf keinen Fall dieses Jahr wieder. Deswegen Grimaldo für mich potenzieller Top-10-Spieler auf jeden Fall, aber hinter Chaka und Wirtz.
Okay, dann letzte Einschätzung, dann kommen wir auch zum Maschinenraum-Bench.
Ja.
Momentan in den Top 10 Mittelfeldspieler Enzo Mio als auch Ritsu Doan. Für dich, krass. Ja, finde ich auch krass. Erster Eindruck, am Overperform oder ganze Saison über machbar Top 10 Rand vielleicht?
Also ich glaube, Doan schon am Overperformen, weil der auch im Moment halt scored wie blöde und Freiburg echt super in Form ist. Ja, aber also Doan sonst ja jemand, also ich sag mal, wenn ich jetzt vor einem Jahr hätte predict müssen, hätte ich gesagt, der macht seine 10 Scorer vielleicht über die Saison.
Ja, verstehe ich.
So insgesamt. Das heißt, da hast du nicht mal ein Drittel der Spiele gescored, jetzt hast du in 50% der Spiele schon Scorer in den ersten Vieren. So Sample Size ist natürlich noch nicht so groß, dass du das irgendwie gut dann auf eine ganze Saison spiegeln kannst, aber ich glaube nicht, dass Doan das halten wird. Ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Spieler und habe natürlich auch so ein bisschen, Gefühle bei dem, was seine Bielefeld-Zeit angeht. So, also das ist schon ein richtig geiler Kicker, aber Top 10 sehe ich den nicht. Und Mio ist wirklich so ein bisschen, letztes Jahr war ich immer sehr vorsichtig mit dem, weil wenn Stuttgart halt wirklich kranke Spiele, was die Rohpunkte anging, hatte, war Mio immer so ein bisschen der auf dem Spielfeld unfassbar wichtig war, weil der sich halt echt so ein bisschen, ich will ihn jetzt überhaupt nicht als Spielertyp mit Müller vergleichen, aber so ein bisschen wie Müller in München so ganz verrückte Räume, in ganz verrückte Räume geht, ganz untypische Wege macht, krasse Räume damit reißt und alles Mögliche. Und deswegen so ein bisschen außen vor war, was wirklich die dicken Rohpunkte anging. Und dieses Jahr ist es halt so, das, was ihm letztes Jahr noch ein bisschen abgegangen ist, so vorm Tor mal ein bisschen besserer Finisher zu sein, mal ein bisschen mehr Scorer irgendwie zu sammeln und so. Also allein das Spiel gegen Dortmund gestern, da war er wirklich, der war wieder überall, der hat wieder unfassbar Spaß gemacht, auch so ein Flair-Spieler für mich und hat sich auch gestern wieder krass zwischen den Ketten bewegt, aber trotzdem halt jemand, der dann wirklich oft genug vorm Tor auftaucht. Und ich traue ihm noch mehr zu als letztes Jahr, ich glaube aber, dass gerade gegenüber, selbst wenn du nur bei Stuttgart bleibst, gegenüber einem Undav, gegenüber einem Demirovic, gegenüber einem, ja gut, bei Rieder wird es darauf ankommen, wie viel Spielzeit er jetzt die nächsten Wochen bekommt, nachdem er jetzt zweimal wieder nicht gestartet ist, gegenüber aber auch einem Stiller, gegenüber einem Mittelstädt, glaube ich, dass Mio ähnlich wichtig wie die Spieler ist, aber am Ende des Tages, gerade was so den Scorer-Output angeht, wahrscheinlich doch noch nicht ganz das Level von einigen von denen erreicht. Und deswegen würde ich ihn so, ich sag mal, im Stuttgart-internen Ranking schon nur anstelle 4 bis 5 potenziell sehen, was die Punkte angeht. Mittelfeldspieler mal 1 bis 2 vor ihm sehen. Und wenn du das dann halt runterbrichst, dann sind halt hier diese ganzen Kandidaten, Stögers, Amiris und sonst was, schon noch welche, die das da auch crashen können, neben den Bayern und Leverkusenern. Deswegen, ich glaube, beide fallen raus, aber ich wünsche allen Leuten, die auf Mio setzen, einfach weil er so ein kranker Kicker ist, dass er es doch irgendwie packt.
Ja, ich glaube, Mio kann auch gefährlich werden, weil es halt echt so einer ist, der alle 3-4 Spieltage mal ausrastet.
Ja,
da kriegst du oftmals als Manager, wenn er 2-3 Mal vielleicht auch Back-to-Back nicht gestartet ist, kriegst du halt oftmals, boah, okay, ich habe jetzt 25 Millionen investiert. das ist mir nicht wert. So,
ja.
Also, die Gefahr besteht, dass du dir Gedanken machst, dann verkaufst, haust du einen Markt raus und auf einmal hat er eine MVP-Performance wieder.
Aber Mio wäre für mich jemand, also ich meine, jetzt am Wochenende war er, glaube ich, der stärkste Stuttgart-Punkter, oder? Ich glaube, da war keiner besser als er. Aber normalerweise ist er einer für mich, wenn ihr mit einer MVP-Regel spielt, dann ist Mio absoluter Go-To-Spieler, weil, also ich würde mal wenn vermuten...
Wenn mit MVP-Regel spielt.
Ja, weil eigentlich, wenn Stuttgart rasiert, gibt es fast immer einen, der noch bessere Punkte als Mio macht. So, weißt du, was ich meine? Also Mio ist eigentlich selten der, der alles in seiner Mannschaft überragt. So, der ist dann, hat dann mal jetzt, wie gesagt, am Wochenende war es halt ein Sonderfall, weil er irgendwie da 3 Scorer eingesammelt hat. Aber ich schau mal, ob nicht Undav mit 2 Kisten sogar, nee, Mio war stärker, 338. Aber normalerweise hast du halt immer, wie gesagt, also lass Stuttgart 4-0 gewinnen, dann hast du einen Undav mit 2 Scorern, dann hast du einen Demirovic mit Torvorlage, dann hast du einen Mittelstädt, der irgendwie einmal trifft und bei 300 mit zu 0 landet oder sowas. Und Mio ist halt meistens derjenige, der irgendwie einen Assist am Ende auf dem Scoresheet hat, da so seine 180, 90 macht, aber also ich wüsste nicht, wann Mio schon mal MVP war, obwohl er schon richtig geile Auftritte hatte, so. Das ist halt, wie gesagt, bei Bayern, wenn du da, sag ich mal, egal welchen Topspieler dir reinholst, da hat einen Kimmich das Potenzial mit 2 Assists irgendwie, dann rastet der halt Richtung 400 aus, wird MVP. Kane brauchen wir nicht drüber reden. Olise hat es jetzt am Wochenende gezeigt. Einen Gnabry kann in München, ist in München oft auch mal der in 10 Spielen. Dann macht der seine 2 Kisten und geht damit 300 als MVP runter. Und das sehe ich halt bei Mio ganz selten nur, dass er wirklich so der Spieler des Teams ist, weil da einfach ganz viele andere für mich einfach nochmal so gefährlicher vorm Tor sind und sowas, weißt du? Ja,
gute Argumentation, verstehe ich, Bench. Und dann danke für die Einschätzung. Jetzt bist du bereit. Kannst du weiterreden, Bench? Es geht weiter.
Alter.
Für Maschinenraum. Ab geht die Post. Maschinenraum.
Yes. Angekommen im Maschinenraum, versuche ich meine Stimmbänder jetzt mal ein bisschen zu schonen und schieb dir die Kugel gleich wieder rüber, Janni.
Aber
ich möchte nämlich wissen, ob du es ähnlich siehst wie ich. Meine Nummer 1 im Maschinenraum, Andu Kelati heute. Und ich weiß nicht, wie viel du Samstagnachmittag gesehen hast von den Spielen, aber der Assist auf Pichler vor dem 1-0 dürfte es von Kiel gewesen sein, war unfassbar aus meiner Sicht. Also ich weiß auch nicht, ob du dich erinnerst, vor der Saison waren wir im Trainingslager bei den Kielern. Kelati hat da viel individuell gemacht und wir haben so ein bisschen dann auch immer rübergeschielt und haben mit ein paar Leuten vor Ort gesprochen und gefragt, weil er uns natürlich jetzt nicht so der Riesenbegriff war, wie es denn mit ihm aussieht. Und schon da hieß es so, yo, ich glaube schon, dass er eine Rolle spielen kann. Wir waren so ein bisschen misstrauisch. Ich meine, der Mann kommt aus der Regionalliga von Hoffenheim 2. Das ist schon auch ein Riesen-Step jetzt gewesen. Aber der Assister am Wochenende hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, was das wirklich für ein Zocker sein kann, was der für eine Rolle da in Kiel einnehmen kann. Weil du natürlich mit Holtby jemanden hast, der das Spiel komplett in die Hand nehmen kann, der ein Kreativzentrum ist. Aber ich sag mal, alles, was weiter vorne als Holtby unterwegs ist, ist entweder Pichler, super robuster Spieler, ist ein Finisher, aber jetzt kein Schönspieler. Du hast Bernhardsson und Co., du hast, ich sag jetzt mal, Finn Porat und solche, einfach so, ich sag mal, so Powerhouses, die halt viel ackern, die viel bewegen können. Aber mit Kelati hast du, glaube ich, jetzt einen Spielertypen, wenn der wirklich zündet längerfristig, der halt einfach ein gewisses Etwas in diese Truppe bringen kann, die halt sehr wichtig ist. Und genau da verorte ich halt diesen Assist von Samstag. Irgendwie angespielt mit Rücken zum Gegner, direkt mit der Hacke hinterm Standbein her die Drehung, dadurch einen halben Meter freigemacht, mit dem zweiten Kontakt direkt dieser Chipball hinter die Kette. Pichler 1-gegen-1 gegen den Torwart, der macht's dann auch solide, geht dran vorbei, schiebt das Ding rein. Aber der Assist für mich wirklich eine der Aktionen des Wochenendes, weil das einfach so geil, so sauber, so schnell war, fand ich richtig geil.
Ja, Digga, das war ein Fehlpass von dir.
Ein Fehlpass?
Ja, ich dachte, du wolltest mir den Ball zuschieben, hab nichts bekommen.
Ja, weiß ich auch nicht.
Aber geil, aber also...
Kannst du aber sagen, wenn du
willst. Nee, überschreib, also ich erinnere mich auch an das Trainingslager, wo wir waren in, wo war das denn nochmal? Seefeld war, glaube ich, ne? War Kiel?
Ich glaube, war Seefeld, ja.
Ja, da haben die, also, ja. Ich wiederhole nur, Mensch, schön, was du gesagt hast. Ich bin gespannt, vielleicht kriege ich ja nochmal den Ball zugespielt beim zweiten oder dritten Maschinenraumspieler.
Ja, die Ecke drehe ich jetzt nicht direkt rein. Jetzt lande sie auf deinem Schädel. Johnny Burkhardt, Nummer 2 Maschinenraum. Einfach Strafraumstürmer, wie er im Buche steht, macht nicht immer die schönsten Tore. Eins von denen am Wochenende der Kopfball war zwar sehr schön, aber das zweite war eher typisch Burkhardt. Und vor allem, da so die Frage mal in deine Richtung, weil ich habe so gedacht, der hat jetzt schon wieder 4 Punkte nur mit seinen Toren gesaved für Mainz dieses Jahr. Und der trifft ja, also wenn Mainz trifft, dann hat Burkhardt seine Füße im Spiel. Trotzdem ist es ein Spieler, ich würde seltenst auf die Idee kommen, den in Challenges aufzustellen. Wie sieht das bei dir aus?
Ey, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, den Kollegen in der Challenge aufzustellen.
Ja, jetzt mal abseits von deiner...
Muss aber auch sagen, dass Mainz jetzt gegen Heidenheim und St. Pauli spielt die nächsten Duelle. Und ich fände schon, es ist kein dummer Move, den aufzustellen, die nächsten zwei Matchdays, vielleicht auch mal in der Challenge.
Ja, ich habe nicht drüber nachgedacht, dass du ihn natürlich wegen deiner komplizierten Beziehung zu Mainz nicht aufstellen wirst, aber jetzt mal versucht, neutral drauf zu gucken, weil genau das hatte ich nämlich auch gesehen. Heidenheim, Pauli als nächstes sind eigentlich in seiner Form und auch in der Mainzer Form, die auch wieder einen guten Auftritt offensiv abgeliefert haben, sind eigentlich Partien, wo man echt sagen kann, jo, da kannst du wirklich mal bringen, kannst du mal raufschmeißen. Aber weiß ich nicht, ich glaube, wenn es dann hart auf hart kommt, ich weiß nicht, was ist der im Moment wert, 17, 18 Millionen oder so?
Er ist tatsächlich bei 18,5 steigend momentan.
Ja, also selbst gegen Pauli würde ich lange drüber nachdenken, ob ich ihn reinwerfe.
Ja, ich habe Rückmeldung, du sollst nicht Pauli sagen.
St. Pauli, sorry.
Kein Ding.
Ja.
Brauchst nicht bei mir entschuldigen.
Also wäre aber für dich auch keiner, selbst wenn es jetzt nicht meins wäre.
Nee, also ich finde, also generell Stürmer, die so sehr scorerabhängig sind, die zwar, klar, ich glaube, Burka schießt auch die Elfer für Mainz, die, wenn Mainz offensiv eskaliert, oftmals mit eskalieren, die aber dir auch ganz schnell den, also eigentlich muss man ja sagen, Mensch, eigentlich muss man sagen, wir reden hier über einen sehr guten Season-Challenge-Spieler, weil du ja genau das willst. Du musst ja eigentlich das Risiko gehen. Aber irgendwie bin ich ja so gepolt, dass ich gerne Stürmer habe, die, wenn ich Stürmer aufstelle, müssen sie bei Top-Teams in einem Mismatch bomben. Und dieses Risiko, was Burkhardt hat, für 18 Millionen musst du ja sagen, ey, du gehst halt das Risiko entweder 0 oder 200 gefühlt. Und das ist ja eigentlich geil für Season Challenges.
Ja, aber und genau das ist nämlich der Punkt. Wir haben letzten Freitag auch wieder, glaube ich, im Stream drüber gesprochen. Dennis, unser Arbeitskollege, der gefühlt also so ein krankes Händchen für Challenges hat und immer überall vorne mit dabei ist. Anton, auch sehr guter Challenge-Manager. Ich glaube, wir beide sind auch ganz gut unterwegs dieses Jahr. Aber ich frage mich dann immer so, weil ich sag mal, wir sind jetzt nicht irgendwie Ende der Saison Top 100 oder so meistens unterwegs. Hier und da funktioniert es vielleicht mal. Aber um wirklich so diese High-High-High-Scores zu knacken, so, woran es da fehlt. Natürlich ist es dann auch ein Quäntchen Glück am Ende des Tages, aber vielleicht ist es genau das, dass wir, und da schätze ich uns halt ähnlich ein, genau das, was du gesagt hast, dann sagen, lieber geht man mit, ich sag mal, dem Kramaric im Mismatch, wo du sagst, ja, auch aus dem Spiel und über seine Standards und so macht der Punkte. Kramaric jetzt vielleicht ein bisschen schlechtes Beispiel, weil der natürlich auch manchmal seine 400er da abreißt, aber wir gehen dann lieber mit einem, wo wir sagen, ja, selbst wenn der halt nicht trifft, dann macht der halt seine 100 in einem ordentlichen Spiel, als einem Burkhardt, wo du sagst, ja, wenn er nicht trifft, dann geht er halt mit 40 bis 70 runter. Aber eigentlich musst du es wahrscheinlich genau andersrum denken und sagen, Alter, Burkhardt, so 6-mal in der Saison geht er mit Doppelpacks vom Platz so und genau die brauchst du halt, ne? Ja,
eigentlich musste Burkhardt, Mio, genau diese Kombi musst du halt richtig treffen einmal am Spiel, dann hast du einen 2500er.
Ja, so einfach ist es.
So, mach doch einfach, Leute. Stell einfach mal auf, was los?
Mach doch einfach. Einer, den ich eigentlich lieber aufstellen würde, der für mich aber jetzt mit der Punkteausbeute vom Wochenende auch ein bisschen negativ überrascht hat. Meine Nummer 3 im Maschinenraum, Hugo Ekitike. Ich finde, also ich glaube, der hat 70 Punkte oder so jetzt bei einem 2-0 gemacht, ist halt gar nichts. Aber allein die Aktion vor dem, ich glaube, es war das 1-0 durch Larsson, wo er da auf der Außenseite irgendwie wieder mit Elastico gegen Elvedi und sich dadurch ein paar Zentimeter Platz holt, das Ding reinschlägt, das war jetzt dann keine Weltflanke, also aber einfach die Situation an sich ist so bezeichnend für den Spieler. Ich habe den am ersten Spieltag ja in Dortmund gesehen, das fand ich schon krass, was der da wirklich auf den Platz gebracht hat. Wir haben öfter schon drüber geredet, Janni, wie geil wir den finden. Das ist halt echt so ein Spieler, also demnächst geht es jetzt gegen Bayern und Leverkusen an Spieltag 6 und 7. Dieses Wochenende hat er nicht besonders performt. Ich hoffe so ein bisschen darauf, dass ich in meiner privaten Liga oder vielleicht in der Naked-like-Selke-Liga da, dass da mal ein Ekitike vom Laster fällt, weil die Leute denken, Alter, der hat jetzt schon nichts gerissen, jetzt Bayern-Leverkusen. Ich erinnere mich aber auch an letztes Jahr in der Rückrunde. Alter, Ekitike, der einzige Frankfurter, der gegen Bayern irgendwie Punkte gesehen hat, weil der sich dann halt mal das 1 gegen 2, 1 gegen 3 nimmt und aus 20 Metern draufhält, die Kiste macht so. Das ist echt ein Spieler, wo ich selbst gegen die Top-Teams denke, da bin ich zumindest so sehr ein Träumer, dass ich irgendwie auf einen Scorer von ihm hoffe. Und den jetzt vielleicht in der schweren Phase mit diesen zwei Spielen zu bekommen, würde ich liebend gerne zugreifen, weil es einfach ein Spieler ist, den ich so gerne in meinem Team hätte, der so Spaß macht auf dem Platz, dass ich ihn mit reinnehmen wollte.
Ja, verstehe ich. Finde ich nice für die Aktion. Also generell, individuelle Klasse brauchen wir nicht zu diskutieren. Ich bin bei den Frankfurtern ein bisschen vorsichtig, weil wir auch nicht vergessen dürfen, dass die Euroleague, die Europa League startet. Die spielen am Donnerstag gegen Viktoria Pilsen. Und ich glaube schon, dass Frankfurt die Euroleague auch sehr, sehr ernst nimmt. Spielt jetzt gegen Kiel am Wochenende, wo man neutral sagen würde, Leute, drei Frankfurter aufstellen und in den Manager-Ligen Frankfurter versuchen, ins Team zu bekommen. Ich hätte so ein bisschen Schiss, dass eventuell auch bei den Frankfurtern ein bisschen rotiert wird, obwohl ich glaube, dass Ekitike eher früher ausgewechselt wird, was ja auch schon wurde am Wochenende, als nicht startet.
Ja, also Best Case wäre natürlich, gegen Pilsen startet Matanovic vorne drin oder so, dann kann man sich, glaube ich, relativ sicher fürs Wochenende sein. Aber ich sehe es auch ähnlich wie du, so durch die Europapokal-Historie der letzten Jahre hat man in Frankfurt, glaube ich, schon krass Bock drauf und will da auf keinen Fall irgendwie was vergeigen jetzt zu Beginn. Deswegen, ich sehe da schon auch eher Top 11, dann hast du schon recht, wird es fürs Wochenende schwierig. Aber ja, also wie gesagt, Ekitike vielleicht auch ein Stück weit gar nicht so die Ultra-Kickbase-Eignung, was einfach den Punkte-Output angeht. Also ich glaube schon, dass er seine 15 Buden dieses Jahr macht, weil ich den einfach ultra stark finde. Aber vielmehr auch einfach so ein bisschen den Spaßfaktor in den Vordergrund gestellt. Der ist so geil, furchtlos einfach. Da siehst du richtig so, der hat jetzt einen Gedanken und der hat jetzt irgendwie da sein Kopfkino, dass er per Okocha und Fallrückzieher die nächste Bude macht. Ja, dann macht er das halt mit Okocha und Fallrückzieher und dem ist scheißegal, was der Rest denkt. So.
Ja, ist richtig.
Das ist einfach finde, geiler Spieler.
Ich finde es nice, dass du Ekitike und Burkhardt im Maschinenraum hast, weil das wäre tatsächlich ein Doppelsturm, auf den ich gar keinen Bock hätte. Weil das sollte Mainz und Frankfurt nicht performen an dem Tag, an dem Spieltag, gehst du da mit combined 30 Punkten runter und das gibt mir halt gar nichts.
Ja. Gibt mir gar nichts an Punkten, gibt mir aber viel Flair bei Ekitike.
Ja, richtig. Plus, minus, null Flair, leider halt mit Kickbase. Ja. Bringt nichts. Bench, wo du paar Pluspunkte sammeln könntest, ist, wir haben Rückmeldungen von vielen Podcast-Hörern bekommen, die so ein bisschen auch ein Quiz-Format hier vermissen, weil Anton ja nicht mehr so oft im Podcast war jetzt letzten, Anton war oft drin, aber er hat einfach kein Quiz gemacht, die faule Sau.
Ja, wirklich.
Der hat dich ja Anton, vertreten im Urlaub.
Das geht in deine Richtung.
Ja, ich hätte mal sagen sollen, Anton, Digga, mach mal Quiz, Alter. Aber egal, ich habe einen Quiz heute vorbereitet für dich, Bench.
Ich bin gespannt.
Und zwar ist es die Überleitung. Es ist so ein bisschen dich als auch die Hörer da draußen vorbereiten auf den fünften Spieltag, weil ich frage so ein bisschen, klar, auch ein paar Nonsense-Sachen, die gar nichts Kickbase-related bringen, aber im Grunde genommen ist es auch eine Vorbereitung auf den fünften Spieltag, wo wir, Titel lesen, rasieren werden. Obwohl Bayern gegen Leverkusen spielt. Bin mal gespannt, wie wir das machen. Aber die erste Frage, Bench. Wer, das ist Nonsense, das bringt Kickbase-mäßig gar nichts, aber einfach wissen, was man auf dem Oktoberfest im Zelt anbringen kann. Jüngstes Team der Liga im Schnitt über die ersten Spiele, Gewichtung des Alters nach den Minuten. Zwei Stück. Wer hat die jüngste Truppe auf dem Platz?
Ich glaube, sehr jung, bei wem man es aber nicht so ganz im Blick hat. Boah, ich hätte fast Leipzig gesagt, aber ich habe das Gefühl, Kampel crasht das ein bisschen. Kampel und Klostermann. Boah, warte, lass mich kurz überlegen.
Also Leipzig ist es nicht, kann ich schon mal sagen.
Ja.
Weiter überlegen.
Boah. Ja, Stuttgart ist sehr jung.
Das ist schon mal eins, richtig. Stuttgart ist mit einem anderen Team das jüngste. Leipzig ist 26,1 das viertjüngste Team der Liga. Wenn Kampel nicht gestartet wäre, hätten sie es wahrscheinlich gepackt.
Ja, okay, aber das ist schon mal ein guter Start heute. Und das zweite sehr junge Team, vielleicht sogar Dortmund.
Nee, Dortmund ist im Mittelfeld, ich glaube Platz 12.
Ah, groß was das und so, Team. Nicht gecheckt, ja.
Es ist der VfL Wolfsburg.
Krass.
Ja, okay, da hätte ich auch
spät drüber nachgedacht.
Finde ich wirklich krass. Also ich wäre auch niemals drauf gekommen, aber ist mir so tatsächlich nicht aufgefallen.
Ja, vor allem, weil, also ich meine, so, wenn ich jetzt an Wolfsburg denke, denke ich als erstes an Arnold natürlich, um die 30. Denk an, keine Ahnung, Borneau, Wimmer, Thiago Tomás und so, die sind halt alle 25 bis 30. Also wer sich da alles reingeschlichen haben muss die letzten Wochen, krass. Hätte ich nicht gedacht.
Dann ist der FC Bayern ist das zweitälteste Team der Liga mit einem Schnitt von 27,8 Jahren. Wer ist das älteste Team der Liga?
Das älteste Team. Was ist mit Kiel sogar? Die haben ja hinten echt einige Haudegen.
Nee, relativ Kiel alt ist drin. Das fünftjüngste Team der Liga.
Oh Mann, ey. Ja, jetzt verbaue ich mir hier langsam wieder. Ja.
Ich gebe dir ein paar Tipps, Bench.
Ja,
und zwar haben die Tipp. Sie spielen oftmals Dreierkette und die haben der beste Spieler des Teams ist auch schon ein bisschen älter, wäre fast zu den Bayern gegangen, aber ist jetzt eine Legende des Vereins.
Hoffenheim. Und,
richtig. Stark.
Ja, gut.
TSG Hoffenheim mit einem, die sind 28 Jahre im Schnitt.
Das ist schon sehr alt auch
gefühlt. Das ist schon wirklich sehr alt. Wo ist die Zukunft der TSG?
Ich glaube, da ist halt auch das Problem, einen Prömel jetzt früh ausgefallen dieses Jahr, einen Geiger jetzt irgendwie ein Spiel, glaube ich, gemacht, vorher noch nicht dran gewesen und jetzt wieder raus gewesen.
Baumann auch schon ein bisschen geaged, Kadarjabek hast du.
Ja, ja, also das kommt schon hin. Aber bei Hoffenheim ist halt auch im Moment echt so Personallage. Ich glaube, wenn es da ein bisschen besser aussehen würde, dann wären sie zumindest ein bisschen jünger, um denen das mal zugute zu halten.
Ja, jetzt wird es Kickbase-relevanter. Denn wenig Ballbesitz heißt ja eigentlich oftmals wenig Ballaktion. Wenig Ballaktion heißt ja eigentlich auch immer wenig Kickbase-Punkte. Welche drei Teams haben denn über die ersten vier Spieltage durchschnittlich den wenigsten Ballbesitz mit alle drei combined, also nicht combined, alle drei haben 39,5% nur den Ball in einem Spiel?
Holstein Kiel?
Nein.
Trotz dem Bayern-Spiel nicht dabei.
Trotz dem Bayern-Spiel. Und das finde ich geil, dass du es addressed. So, nein, Holstein Kiel hat im Schnitt Ballbesitz von 46,5%, was ich solid finde, wenn du denkst, du hast in Hoffenheim gespielt, du hast gegen Bayern gespielt. Also klar, gegen Bayern ist wahrscheinlich der niedrigste Wert gewesen, aber das ist echt ein solider Wert, finde ich, für einen Aufsteiger.
Das ist ein sehr solider Wert. Vielleicht Gladbach, weil schon gegen Stuttgart und Leverkusen gespielt?
Nee, Gladbach über 52% sogar, also auch solide.
Wow, das ist stark, mit den beiden Gegnern schon dabei gehabt. Okay, jetzt muss ich was treffen. Wolfsburg.
Wolfsburg ist korrekt, 39,5. Ich finde, die anderen beiden kommst du, glaube ich, nicht drauf. Weil das ist für mich sogar, okay, bei einem kommst du drauf, aber beim anderen sehr überraschend, finde ich.
Okay, vielleicht komme ich auf Union Berlin?
Nein.
Bochum.
Nein.
Ja, dann jetzt wird es auch langsam peinlich. Dann sag's mir.
Es ist Eintracht Frankfurt.
Wäre ich never drauf gekommen.
Genau, ich auch never. Und Heidenheim, das hätte man, also das ja, war Heidenheim schon klar, die haben Umschaltfußball, da nutzen halt die krass die Chancen momentan. Oder haben bis vor zwei Spieltagen die Chancen krass genutzt. Also ich finde Frankfurt shocking. 39,5. Ja. Also.
Gegen wen haben die bis jetzt gespielt? Warte mal, also Wochenende Gladbach, ja, für mich 50-50-Spiel, was Ballbesitz angeht. Genau, dann haben die gespielt
Wolfsburg in Wolfsburg. Gegen Hoffenheim und Dortmund am ersten Spieltag. Also für mich, klar, gegen Dortmund, da hatten sie wenig Ballbesitz, aber gegen Hoffenheim und Wolfsburg, so Leute, was ist los? Wolfsburg hat auch keinen Ballbesitz.
Check ich auch nicht. Trotzdem bis jetzt solide Punkteausbeute auf Frankfurter Seite.
Ja, also mir war schon bewusst, dass Frankfurt kein Team ist, was krass rohpunktet, aber ich finde es aufgrund der Performance momentan, wie sie punkten, die Punkte-Masse sehr gering. Und das zeigt ja auch die 39,5%.
Ja, safe.
Okay, nächste Frage, Mensch. Wer hat den geringsten Expected-Goal-Wert der Liga? Mannschaft. Welche Mannschaft hat den geringsten Expected-Goal-Wert der Liga?
Boah, Alter.
Wo können wir Kickbase-Manager wahrscheinlich auch zukünftig wenig Kisten erwarten?
Ja, okay, dann wirst du jetzt irgendwie, also entweder Kiel
oder
Bochum.
Richtig. VfL Bochum, 3,3 Kisten gemacht. Und auf der anderen Seite, wer hat den höchsten Expected-Goal-Wert der Liga?
Ja, Bayern oder Leverkusen, lass mich mal überlegen kurz. Bayern hat natürlich jetzt die letzten Spiele so gut wie alles verwertet, was sie hatten. Ich könnte mir sogar vorstellen, dadurch, dass Leverkusen jetzt schon zweimal gegen Gladbach und gegen Wolfsburg am Wochenende in der Position war, so eine Halbzeit 85% Ballbesitz zu spielen und 30 Mal abzufeuern, dass Leverkusen vorne liegt.
Richtig, Ben, stark. 10,3 Expected Goals und haben 13 gemacht. Also da auch noch effektiv, bekommen viel Chancen und sind noch effektiv. Ich finde es tough, ey. Samstagabend. Ich kann es gar nicht einschätzen, aber ich glaube, Leverkusen hat eine Chance.
Glaube ich auch. Also, wir werden ja gleich noch durch den Spieltag gehen. Da vertiefen wir es mal noch mal ein bisschen, würde ich sagen. Aber ich sehe es auch relativ offen und freue mich extrem aufs Spiel.
Ja, dann nächste Frage. Bench ist ja oftmals, als Kickbase-Manager hat man ja gerne einen Keeper in der Kiste, der viel auf die Kiste bekommt. Würden wir jeden Keeper der Liga gleichsetzen mit Schüsse aufs Tor, bedeutet, es ist nur die Fangquote, der prozentuale Anteil der abgewehrten Schüsse relevant. Wer wäre der beste Keeper auch in Bezug auf Kickbase? Also wer hat die beste Fangquote der Liga über die ersten vier Spieltage?
Ja, boah.
Ich sag dir ganz kurz, wie viele Gegentore kassiert schon, das hilft vielleicht. Hat jetzt zu 0 gespielt, davor zu 0 gespielt, an den ersten zwei Spieltagen 3 Kisten kassiert. Also 3 Gegentore.
Ja, okay. Also ich gucke jetzt mal nicht alle Spieltage durch, aber wenn ich jetzt den Spieltag nochmal Revue passieren lasse, wer zu 0 gespielt hat, wer mich auf jeden Fall überrascht hat und wer auch dieses Jahr ganz gut punktet, was ich weiß, ist Gulaschi. Weil stark, für mich Mensch. War die letzten Jahre, ist das sogar?
Ist er sogar.
Mensch, Alter, du bist für mich war die letzten Jahre Leipzig-Torwart No-Go. Das war immer so, nichts zu tun bekommen, aber gefühlt trotzdem immer auch einen reingekriegt so. Und dann, also ich weiß noch, ich hatte ein halbes Jahr lang Blaswig. Alter, der hat, glaube ich, einen 68er-Punkteschnitt gespielt. Das war so unterirdisch. Plus, dass du ja bei Leipzig-Keepern trotzdem, ich weiß nicht, was Gulaschi jetzt wert. Ich schau mal gerade. 18 Millionen, Digga. 18 Millionen. Toll. Und die letzten Jahre war es wirklich Schwachsinn. Aber also jetzt, wo du sagst, ich meine, gut, jetzt hat er natürlich auch schon 3 Tore erst in 4 Spielen gekriegt, 2x0 dabei. 3x0, das spielt natürlich schon sehr ordentlich damit rein. Aber ja, vielleicht dieses Jahr Leipzig-Keeper doch jemand, den man einpacken kann.
Welche zwei Keeper sind jetzt die einzigen Keeper der Liga, die den Elfer gehalten haben? Elfer gehalten.
Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Hat am Wochenende einer einen Elfer gehalten?
Nein.
Ja, okay.
Dann na, du hast keine Urlaub. Chance, ist auch, Renno und Omlin, wir machen weiter.
Ja.
Omlin.
Ah, Renno gegen Openda, ne? Hätte ich ja, wissen müssen.
Richtig.
Ja.
Welche zwei Spieler sind die einzigen, die mehr als 6 Schüsse im Schnitt auf 90 Minuten abgeben? Bedeutet aus Kickbase-Sicht, Digga, No-Brainers kannst du die ganze Saison über aufstellen, weil die bekommen ihre Abschlüsse.
Einen bin ich mir sehr, sehr sicher. Wenn der es nicht ist, überrascht es mich krass. Das muss Boniface sein, weil der immer feuert.
Korrekt, richtig. Nummer 1 ist richtig. Wer ja, feuert zweite, noch dieses Jahr?
Ja, es wird schon auch einer, also so entweder Kane oder Undav oder...
Richtig, Undav.
Ja.
Alter,
Undav.
Weil das, ich habe die Statistik gesehen und dachte... Mein Traumsturm, Digga, wenn du gerade ein Hörer ja, bist.
Boniface Undav, krank.
Wenn dein Sturm Boniface Undav heißt, Alter.
Sieg.
Digga, du wirst Spaß haben das ganze Jahr über, weil selbst wenn die nicht treffen, holen die dir so viele Punkte über Abschlüsse, was einfach Spaß macht das ganze Jahr über.
Ja, sind auch wirklich, also die beiden hätte ich sehr, sehr gern. Ich sag sogar, also am Ende des Jahres hat er wahrscheinlich nicht mehr Punkte, aber mir würde sogar ein Undav noch mehr Spaß als ein Boniface machen, glaube ich.
Ja, weil du bei Undav weißt halt auch, der startet wahrscheinlich 99% der Spiele. Und bei ja, Boniface haben wir jetzt ja auch gesehen, dass da schickt doch ab und zu noch mal ran darf.
Gar nicht mal, aber nur das. So bei Undav ist es auch einfach, also ich liebe es, wenn ich Stürmer habe, wo ich nicht sage, wie ich sag mal bei Boniface, ja gut, bei ihm ist es ein Sonderfall, weil natürlich sehr viele Aktionen potenziell da sind. Aber wenn du jetzt über, ja keine Ahnung, Burkhardt oder Duxch die letzten Jahre, so. Duxch jetzt finde ich dieses Jahr auch oder wird auch immer schwieriger, wie relevant der wirklich ist, aber Duxch war dann eine Zeit lang echt immer so einer, viele Bälle auch im Mittelfeld mal getrieben, die Standards gehabt, hier und da auch mal Assists eingestreut, irgendwie gut viel mit dem Ball gemacht und auf der anderen Seite halt Burkhardt, wo du echt sagst, der kann halt mal 80 oder ist halt mal 80 Minuten unsichtbar und dann taucht er ein, zwei Mal auf, holt dir halt seine Punkte, aber macht halt einfach nicht so Spaß über das ganze Spiel, weißt du? Und deswegen, das ist für mich halt so ein bisschen Undav oder Boniface. Boniface auch sehr viele Aktionen, weil halt Leverkusen, aber Undav, ey, jetzt gegen Dortmund gestern zum Beispiel auch das Spiel, ne? Dieses eine Mal, wo abseits gepfiffen wurde, was aber keins war, dann hält er halt mal aus 35 Metern drauf. Dann holt er sich da mal einen Ball im Mittelfeld, geht ins 1 gegen 1 und, keine Ahnung, holt alleine 25 Rohpunkte in einer Aktion, weil hier ein Dribbling, da ein Doppelpass und da ein tiefer Pass ins letzte Drittel oder so.
Hier eine Idee, da eine Idee und nichts dabei
nichts für die Mannschaft. Nichts
davon klappt.
Ja. Ja, genau, nichts für die Mannschaft. Nee, bei Undav sehr viel zum Glück für die Mannschaft, deswegen hätte ich sehr, sehr gerne.
Ja, geil. Du hast ja gerade schon gesagt, aus der Distanz abziehen ist immer geil. Aus Kickbase-Sicht liebst du es, wenn deine Spieler, wenn sie nur annähernd den Ball haben, sofort abziehen. Welcher Spieler schießt im Schnitt über die ersten 4 Spieltage aus der größten Distanz auf die Kiste?
Aus zur Info,
der Spieler hat bis jetzt 8 Torschüsse über 4 Spiele abgegeben.
Ist der Spieler zufällig mit Minuspunkten dieses Wochenende vom Platz gegangen?
Das ist korrekt. Wow, Alter, Digga, du bist
ist es Amiri?
Es ist Amiri. Und jetzt ja, tipp mal, was die durchschnittliche Distanz ist seiner Schüsse.
Boah, also ich glaube, im 16er kommt er sehr, sehr selten zum Abschluss. Und meistens, der hat natürlich auch ein paar Freischüsse dabei. Ich sage 23 Meter.
Boah, es sind 32,6 Meter.
Was? Okay, das ist krank. Also dann musst du ja wirklich auch so ein paar aus 40 Metern dabei haben, weil der hat ja hier und da auch mal einen aus 20 oder 22 Metern. Das ist crazy, aber... Also, ich hatte direkt Amiri im Kopf, weil das ist auch so der mit der einzige Spieler im Moment, der halt so eine kranke Schusstechnik hat, dass er sich wirklich erlauben kann und dass trotzdem kein Torwart die gefühlt festhält und so, ne? Also der weiß, er kann sich trauen, der traut sich, der macht's einfach. Wahrscheinlich, ich sag mal, so ein Garcia zum Beispiel, so wie der die Ecke da gestern reingefeuert hat, der könnte sowas wahrscheinlich auch noch, oder ein Grimaldo oder so. Aber bei Mainz kommst du halt öfter mal in die Situation, dass sich jetzt vielleicht keine bessere Option ergibt so und du einfach mal draufhalten kannst. Wenn du bei Leverkusen zweimal aus 30 Metern schießt, wirst du, glaube ich, ausgewechselt.
Ja, richtig. Ja, ja. Was ich noch interessant finde, der hat zwar erst 5 Schüsse abgegeben und ist jetzt auch nicht mehr Startelf-relevant, aber ich fand, Arne Meyer hat auch eine Durchschnittsdistanz von 30. Also auch er.
Der hat auch eine kranke Schusstechnik.
Ja, genau. Du siehst quasi hier echt an dieser Statistik, die ja auch Kickbase-Punkte bringt, wer eine kranke Schusstechnik hat oder auch nicht. Erik Smith beispielsweise. 2 Schüsse erst abgegeben diese Saison, aber auch 32 Meter Entfernung bis jetzt. Also der, wenn er zur Abschlüsse kommt, rohrt er auch einfach mal ab, was auch geil ist.
Ja, ist safe geil. Ich würde bei Smith jetzt nicht so weit gehen zu sagen, der hat eine brutale Schusstechnik, ehrlich gesagt. Aber also ist auf jeden Fall was. Ich sag mal, wenn du Spieler A und B hast und eigentlich keinen Unterschied zwischen denen machst, aber du hast halt einmal einen Typ Arne Meyer oder Amiri, wo du weißt, ja, der scheißt im Zweifel einfach mal drauf und kloppt das Ding auf die Hütte. Oder auf der anderen Seite halt einen, der ein bisschen verhaltener ist, dann safe mit solchen gehen.
Ja, wen ich auch noch aufgrund dieser Statistik enorm empfehlen kann, ist 7 Abschlüsse bis jetzt, hat eine durchschnittliche Distanz von 26 Metern, Maximilian Wittek, Bochum. Der übernimmt viele Stöger-Punkte und wäre hier auf jeden Fall nochmal eine Kaufempfehlung für euch da draußen. Auch wenn es Bochum, ich glaube, gegen Dortmund spielen sie Freitag, ne?
Ja, ja, aber scheiße. In Wittek hast du dich auch so ein bisschen verguckt, ne?
Nee, also ich habe ihn nirgendwo. Aber ich sehe einfach immer wieder Statistiken, wo Maximilian Wittek so ein bisschen die Stöger-Punkte bekommt vom letzten Jahr.
Das ist krass. Hätte ich auch nicht so auf dem Schirm. Aber direkt mal auf der Scoutliste am besten.
Ja, Digga, Doppelsturm, Undav, Boniface, dann Wittek als solider im Mittel. Ey, Digga, come on, ey. Jetzt würde ich gerne mein Team nochmal neu bauen, auch wenn ich eigentlich happy bin.
Aber Amiri muss auch rein dann.
Amiri müsste in dieses Team auch rein, wenn man nur auf Kickbase-Punkte managt. Korrekt.
Ja. Okay. Hast du noch was?
Nee, das war's, Bench. Du hast dich sehr gut geschlagen. Du warst am Anfang kacke, aber am Ende war's richtig
da. Ja, ich war auch überrascht. Das ist bei den Quizzes immer so ein sehr schmaler Grat. Ich freue mich auch immer drauf, weil ich es einfach liebe, da so ein bisschen, ne, ja, rumzuquizzen hier. Aber es ist ein schmaler Grat zwischen, ja, man denkt, man hat sich hier gut präsentiert und ein bisschen, ich sag mal, wie sagt man, Expertise bewiesen. Und du kackst halt wirklich komplett rein und machst alles falsch. Aber heute war in Ordnung auf jeden Fall.
Ja, heute war in Ordnung. Jetzt gucken wir mal, dass wir den 5. Spieler auch in Ordnung managen, Bench. Denn du hast ja schon gesagt, oder wir haben schon öfters drüber gesprochen, jetzt brauchen wir noch mal ein bisschen deeperen Dive. Bayern gegen Leverkusen, 18:30, Tipico-Topspiel am Samstag. Und es wird sehr wahrscheinlich wieder Veränderungen geben in den Startelfs. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Adli gegen die Bayern noch mal ran darf. Ich glaube schon, dass ein Terrier mit dem Wirtz eventuell da starten. Dass ein Andrich vielleicht wieder reinkommt als Bollwerk neben einem Chaka. Wie schätzt du generell die Punkteausbeute und wenn ja, würdest du Spieler in den Challenges aufstellen? Und wenn ja, wen auch vor allem?
Okay, und dann einfach fangen wir bei Dortmund an oder was?
Ja, ich will bei Bayern gegen Leverkusen.
Ach so, du willst, okay, ja.
Dann nur ganz kurz das, weil, also ich hoffe ja, dass das Ergebnis sein wird, Leute, Alter, gar nicht einzuschätzen, ob das eine Eskalation wird oder nicht. Lass mal lieber auf die anderen Partien, weil das wäre so die gehoffte Überleitung, verstehst du?
So ja, wäre auch tatsächlich mein Call. Aha. Also, wo man sowieso, finde ich, vorsichtig sein muss mittlerweile bei den Bayern, ist so die Relevanz, die ein Guerrero letztes Jahr noch hatte, wenn er gespielt hat, die Relevanz, die ein Kimmich auch hat und sowas. Irgendwie gefühlt ist, also auch wenn die Formation teilweise so sehr schwimmend aussehen bei Bayern und sehr viel irgendwie sehr wirr auf den ersten Blick wirkt, hat man trotzdem gefühlt so, ich sag mal, klare Zuständigkeiten im letzten Drittel. So, weißt du, also es ist wirklich so die Offensive, ja, die offensivsten 4 Spieler, also Zehner, eigentlich immer Musiala da vorne drin, Kane und die beiden Flügelspieler, sind echt die da halt die Abschlusssituation kreieren und da vor der Hütte auftauchen und so. Da hast du mal einen Davis, der irgendwie mit Tempo geht und einen Abschluss findet. Da hast du mal einen Pavlovic, der sich in 16er reindribbelt, aber so wie du die letzten Jahre dann teilweise mal einen Davis mit 350 hattest und Torvorlage, wie du einen Guerrero da mit 200 Rohpunkten hattest, wie einen Kimmich komplett durchgedreht ist und 2 Assists gesammelt hat, ist es dieses Jahr von meinem Gefühl her eher wirklich im letzten Drittel durchkombinieren, über die 1-gegen-1 Qualitäten der einzelnen Spieler kommen, Kane suchen und so weiter und so fort. Deswegen würde ich generell in anderen Spielen auch, aber erst recht jetzt, wenn es ein engeres Spiel wird oder zu erwarten ist gegen Leverkusen, von, ich sag mal, Defensive plus auch Kimmich, Pavlovic oder potenziell Pagina würde ich abraten. Und vorne, ja, was ich eben gesagt habe. Also ausgeglichenes Spiel, ein Kane kann da zwei Kisten machen, ein Kane kann aber auch gut und gerne gegen Leverkusen mit 35 Punkten vom Platz gehen. Deswegen, du kriegst seine Überleitung, ich wäre sehr vorsichtig.
Ja, ich habe leider hab ich noch eine Nachfrage, scheiße, hä? Ja. Es war ja jetzt am Wochenende hat Leimer gestartet auf Rechtsverteidigerposition, aber unter der Woche war ja auch eine Lösung, Davies und Guerrero dann invers als Linksfuß als Rechtsverteidiger auflaufen zu lassen. Was glaubst du, wie und vor allem wer verteidigt gegen Leverkusen? Weil, also, du bist ja selbst Guerrero-Besitzer. Planst du mit ihm oder versuchst du Alternativen zu finden über die Woche?
Ich plane mit ihm, weil ich seine Relevanz für danach einfach so groß sehe, dass ich jetzt nicht irgendwie ihn gerne abgeben würde und, Ich glaube, er hat das beste Standing der potenziellen Außenverteidiger insgesamt, auch wenn Davies es jetzt am Wochenende sehr ordentlich gemacht hat. Aber ich meine, du hast auch 5-0 in Bremen gewonnen. Also, ich sag mal, viel falsch machen konntest du da jetzt auch nicht so wirklich. Ich könnte mir echt vorstellen, dass am Wochenende Leimer auf einer Seite verteidigen wird, einfach damit du eine bessere Balance offensiv-defensiv hast. Würde es aber jetzt nicht in Stein gemeißelt sehen. Also, ich glaube, Leimer hat gegen Leverkusen größere Startchancen als in allen anderen Spielen in dieser Saison jetzt. Aber trotzdem wäre meine Prognose wahrscheinlich so, ja gut, warte mal, wenn ich jetzt 3 Spiele habe, dann muss ich auf 200% insgesamt kommen, ne? Das heißt, ich würde sagen,
Bench, Alter, Smarty.
Guerrero 75, Davies 75, Leimer 50% Startelf-Chance.
Ach was, okay, ja. Also ich finde auch, also wenn ich aufstellen müsste, würde ich glaube ich auch Leimer aufstellen, von dem ich übrigens noch am Freitag in der PK gesagt habe, niemals wird er Spielzeit bekommen oder hat gestartet am Wochenende. Aber so kann man sich das machen die englischen Wochen mit einem. Also stellt euch ein bei Hoffenheim, die glaube ich gegen Midtjylland spielen am Mittwoch und bei Frankfurt, die gegen, was habe ich vorhin gesagt? Pilsenstocken, glaube ich, ne?
Ja.
Zocken, dass da durchaus was passieren kann, was wir nicht predikten können, was keiner predikten kann. Weil ich gehe mal stark davon aus, du als Guerrero-Besitzer dachtest wahrscheinlich, dass Guerrero sicherer startet als Davies, oder? Vom Wochenende?
Ja, vom Wochenende ja, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher.
Ja, genau, richtig, weil ich bin inzwischen nicht mehr sicher, aber was willst du machen? Ja. Gut, jetzt Bench, das hast du übergeleitet. Leverkusen, Bayern, Punkteklau, können wir uns darauf einigen, das sind die zwei Teams, die wirklich den meisten Ballsitz hatten die ersten 4 Spieltage. Ich glaube, die waren fast bei 70% beide. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber theoretisch, jetzt können wir auch wieder rechnen, 70%, da kommen ordentlich Kickbase-Punkte raus. 140% Ballbesitz über ein Spiel geht nicht. Deswegen, es wird Punkteklau geben und wir müssen die Punkte woanders. Ha, ey, Digga, hau mal
sehr reingepackt. Sehr geil, ja.
Ja. Ich bin übrigens im Abi wegen Mathe durchgefallen.
Wirklich?
Ich bin ganz, also inzwischen habe ich ja auch, also durch Studium habe ich auch so ein bisschen mathematische Grundkenntnisse erlangt, aber in der Schulzeit, Digga, da hätte ich dir das nicht, obwohl, hätte ich ja vielleicht doch noch wiedergeben können gerade, aber da habe ich schon verzweifelt. Da dachte ich.
Aber du hast das Abi doch dann noch gemacht.
Ich habe kein Abi.
Ach, echt nicht?
Ich bin durchs Abi gefallen, tatsächlich.
Ja.
Und bin dann aufs College in die USA gegangen. Hab gedacht, komm, Alter, scheiß drauf.
Kann man machen, ne?
Kann man machen. Ja, das war wild.
Ich hatte tatsächlich auch, ich hatte Mathe-Leistungskurs, musste aber auch wegen Mathe in die Nachprüfung im Abi. Weil meine Abi-Prüfung dann zu schlecht war und zu weit sozusagen. Ach. Da hast du ja immer diese Abweichung, die du haben
darfst. Weißt du? Und how the table turned. Wir zwei hocken hier und reden über Zahlen.
Du sagst es.
Weißt du noch, wie der Mathelehrer hieß oder Mathelehrerin?
Frau irgendwas mit BR. Ich krieg's nicht mehr auf die Kette, nee.
Ich weiß noch, Herr Schiffler. In
Liebe Grüße.
Herr Schiffler, Herr Bing, ich hab's geschafft. Ich rede hier über mathematische Zahlen im Podcast.
Über mathematische Zahlen, ja, super. Machen wir weiter bei Dortmund. Da sind nämlich am Wochenende viele Zahlen zu holen, glaube ich. Also, ich glaube, Dortmund ist dem Ruf eines Top-Teams am wenigsten gerecht geworden bisher in dieser Saison. Am meisten Krach gehabt in Spielen, die du eigentlich dominieren musst. Jetzt gegen Stuttgart natürlich die Krönung in negativer Form sozusagen. Trotzdem glaube ich, dass Dortmund am kommenden Wochenende, ja, die Go-To-Truppe ist. Du siehst Freitag die Startelf, du hast ein Heimspiel, gegen Bochum, wo wir eben drüber gesprochen haben, dass da auch echt nicht viel kommt. Potenziell also auch mal ein Clean Sheet für die Jungs da hinten. Also Dortmund auf jeden Fall und da wären so die, ich sag mal auch preis-leistungstechnisch, die ich am liebsten aufstellen würde. Süle, Schlotterbeck halt sehr teuer, aber auch sehr interessant. Groß führt keinen Weg dran vorbei aus meiner Sicht. Guirassy, wenn er startet, musst du auch aufstellen. So aus den vier würde ich mir wahrscheinlich drei picken fürs Wochenende.
Ey, und weißt du, ich glaube, so denken ganz viele Kickbase-Manager. Ich glaube, dass A, Emre Can wieder zurückrotieren wird in die Startelf und ich sehe ihn als gegen Bochum schon als grünen Balken. Die grünen Balken schaust sich einfach sehr hoch gegen Bochum. Dadurch ist er auch Elfer. Schießt Emre Can die Elfer noch, obwohl Guirassy auf dem Platz ist?
Ja, er hatte doch letztens den Pschjubel gemacht nach seinem Elfer.
Ja, aber ist nicht, also da war Guirassy nicht mehr auf dem Platz.
Ja, das stimmt. Ja, also ich kann es mir vorstellen, dass er die weiterhin schießt. Keine, also einer von den beiden wird schießen, würde ich mich jetzt aber nicht so weit aus dem Fenster lehnen, das zu predikten. Aber du verfällst gerade genau in das Muster, was wir eben besprochen haben, Janni, wo wir die Burkhardt oder XY-Diskussion hatten. Einen Can am Wochenende, du sagst, der hat eine sehr hohe grüne Balkenchance, aber was bringen dir in der Challenge 112
ja, Millionen Emre Can? Nee, wir reden hier, ich rede von Manager-Ligen,
okay,
wo jetzt sicherlich einen Adeyemi keine Sau mehr haben will, einen Can keiner mehr haben will. Und ich sehe halt, dass ein Adeyemi nochmal startet, ich sehe, dass ein Can startet und dann daheim gegen Bochum an einem Freitag, wo du auf Nummer sicher gehen kannst. So, das ist fast mein Appell an die Leute.
Ja, sehr gut.
So, das, also du kriegst jetzt halt cheape Dortmunder und das musst du
auch sagen. Dann sage ich dir aber auch, also Gittens brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Da bin ich sowieso die ganze Zeit so, ich hoffe einfach, dass der jetzt einfach echt mal ein paar Starts in Folge kriegt, weil der hat so ein krankes Potenzial. Der kann so ein heftiger, so ein Topspieler sein von heute auf morgen, wenn der einfach wirklich laufend mal die Chancen bekommt. Deswegen, also Gittens auf jeden Fall sowieso einpacken, aber mit dem Gedanken, den du hast, für mich zum Beispiel auch einen Kauto einpacken. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass du am Freitag sagst, Alter, die willst du zu Hause wirklich komplett überrennen, stellst da vielleicht die etatmäßige Dreierkette sozusagen auf und dann linke Schiene irgendwie vielleicht sogar Gittens, rechte Schiene Kauto oder sowas. Den würde ich auf jeden Fall auch einpacken und ganz ehrlich, also selbst einen Bayer nimmst du jetzt unter der Woche mal mit, selbst einen Mal nimmst du jetzt unter der Woche mal mit, einen, keine Ahnung, zwei, drei andere Namen habe ich bestimmt auch noch vergessen, Maxi Bayer packst du auch mal ein, also Dortmund, diese Woche, sage ich ehrlich, komplett auf Dortmund managen, das Risiko musst du eingehen.
Jo, sehe ich ganz genauso in dem Spiel. Da haben wir noch eine Partie, auf die wir auch unbedingt managen sollten, oder zwei weitere Partien. Leipzig daheim gegen Augsburg. Eigentlich, Leipzig performt so unter momentan. Und ich glaube, das Geile ist, dass wir jetzt keine englische Woche haben und wir trotzdem Veränderungen in der Startelf sehen können, die uns Kickbase-Managern da Chance geben. Denn die haben gegen St. Pauli echt, die kam kaum zum Abschluss.
Es war nix.
Ja, es war wirklich nix. Dieses 1 gegen 1 komplett gefehlt. Ich habe auch Xavi noch nie so schlecht spielen sehen wie gestern.
Also, ja, also ich fand auch, war nix. Vor allem muss ich jetzt auch sagen, du hast jetzt zwei Wochen in Folge. Bochum war, glaube ich, letzte Woche, ne?
Ja, genau.
Ja, genau, mit Dreves Elfer gehalten und so. Also gegen Bochum und St. Pauli 0 Tore zu schießen in 180 Minuten, das ist halt, also dem Anspruch, den du an dich selber hast in Leipzig, halt absolut nicht würdig. Ich glaube trotzdem auch wie du, dass du drauf gehen musst. Das ist halt, ich meine, sie haben das Spiel bestimmt, sie waren halt einfach nicht zwingend in den letzten Aktionen so, aber also vor allem gegen Pauli, gegen Bochum sah es ja schon anders aus. Da war es dann auch, St. Pauli, gegen Bochum war es ein Stück weit auch wie verhext, dann wie Dreves da aufgetreten ist. Gestern gegen St. Pauli, also ja, Vasilij hat zwei, drei Dinger gut gehalten, aber es war jetzt nicht so, als ob der da irgendwie die Null gerettet hätte. Trotzdem, auch das vielleicht ein Stück weit als Chance sehen. Man könnte sprechen über einen Seiwald, der gestern von Kampel übernommen hat, eigentlich ein sehr engagiertes Spiel gezeigt hat, auch wenn das Team insgesamt nicht performt hat. Man kann darüber sprechen, ob ein Retrüder jetzt wirklich so safe scheint. Wir haben am Freitag gesagt, wir sehen ihn auf jeden Fall in der Startelf, nachdem er Champions League nicht gespielt hat. Jetzt könnte so der Punkt sein, wo er sich dann auch, ich sag mal, in der Liga Startelf da festgespielt hat. Ist dann für einen Leipziger Starter auch noch sehr günstig im Moment. Man muss sprechen über David Raum und so, die in solchen Spielen natürlich immer explodieren können. Raum macht dann halt gegen St. Pauli entweder 70 Punkte, weil er zweimal vorm Tor vergibt und irgendwie keine Flanke an Mann bringt, oder der macht halt 300 mit zwei Assists. Also Leipzig auch enormes Potenzial am Wochenende und auch da, ähnlich wie bei Dortmund, erstmal möglichst alles einpacken, musst du halt im Zweifel ein bisschen mehr Risiko gehen, weil du die Startelf nicht siehst.
Ja, genau, du siehst die Startelf nicht, aber ich sehe auch, also Seiwald als Mitgewinner der Partie jetzt, wie du es so richtig angesprochen hast. Bei Retrüder wäre ich mir nicht so sicher, weil die auch im Spielaufbau teilweise dann mit Dreierkette agiert haben, eher als RIV, mit Klostermann als Zentralen und Orban als LIV. Lukeba wird sicherlich wieder zurückkommen. Also es gibt
Aber dann hast du doch, ja. Hast du dann nicht, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber hast du dann nicht Retrüder rechts, Orban Mitte, Lukeba halb links?
In einem Best Case, klar, aber wenn du mit dieser Dreikette agierst, ja, aber trotzdem wird ja Benny Henrichs, der für mich durch seinen Offensivdrang eigentlich benötigt wird, weil genau das hat gefehlt, dass du jemanden hast, der von den Außen so ein bisschen reingeht und durch Heinrichs Einwechslung war das schon so ein bisschen gegeben. Also ich kann mir schon vorstellen,
der hat aber auch links gespielt dann, ne?
Genau, der ist für Raum reingekommen tatsächlich, ja. Und Nusa hat durchgespielt, glaube ich, auf der rechten Schiene, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, aber also für mich wäre eine absolut, also ein valider Call, wie die Startelf aussehen könnte, da hinten halt die Dreierkette, die ich genannt habe.
Sorry, Nusa
hat nicht durchgespielt. Rechts, Raum links.
Ich wollte nur sagen, Nusa hat nicht durchgespielt, der ist für Pause reingekommen. Die haben ja mit Viererkette gestartet.
Ja. Ja, aber also let's see. Es ist halt jetzt eine bisschen schwierige Situation, weil du nicht weißt, okay, hält Rose einfach an dem fest, wie er sich diese Saison das eigene System vorgestellt hat, oder sagst du, alles klar, jetzt musst du mal was ändern, nachdem du zweimal gegen solche Gegner irgendwie mit 0 Toren aus dem Spiel gehst. Ja, wenn wir Glück haben, hören wir über die Woche was. Wenn nicht, wie gesagt, dann finde ich, muss man das Risiko einfach eingehen. Genauso wie man letzte Woche gesagt hat, stellst den Gnabry auf, obwohl du eigentlich weißt, der spielt nicht. Oder ja, Bayern natürlich jetzt im Moment ein bisschen weiter weg von Leipzig. Aber genauso wie du vorm Spieltag hättest sagen können, Nusa riskieren, weil könnte spielen und dann Riesen-Upside gegen St. Pauli. Musst du jetzt am kommenden Wochenende eigentlich auch sagen, zu Hause gegen Augsburg ist so viel drin, da musst du mit Leipzig angehen, die starten könnten.
Korrekt. Dann haben wir noch Freiburg daheim gegen St. Pauli, wir haben es drüber gesprochen, und da musst du auch komplett auf Freiburger managen. Und da gibt es auch Chancen, die sich verändert haben durch den Spieltag. Rosenfelder hatte ist nicht mitgefahren am Wochenende. Ich glaube, nach einem 2-0-Sieg in Heidenheim wird die IV Lienhardt Ginter heißen am Wochenende. Und sollte Lienhardt oder Ginter bei euch auf dem Markt sein, was oftmals der Fall war, bei uns ist er, glaube ich, auch am Sonntag abgelaufen in der Nickel-Like-Selke-Liga von uns, Bench, und wir haben beide nicht bekommen.
Oder? Scheiße, habe ich nie am Schirm gehabt.
Ah, siehst du, dann habe ich nur nicht bekommen. Das ist Shame on you, Bench, dass du ihn nicht gesehen hast.
Ja, das ist wahr.
Aber egal, hätte man ja alles gebracht. Der wurde mit ordentlich Overpay, glaube ich, gekauft.
Na gut.
Also von daher, aber trotzdem nochmal der Call to Action. Freiburger jetzt formstark daheim gegen St. Pauli. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht sogar ein 2-3-Tore-Differenz-Sieg wird. Alles, was auf dem Platz steht, holen. Also auch ein Dingschi, der jetzt gestartet ist, glaube ich, auch einen Assist hatte, wenn ich es richtig am
Schirm habe. Ja, hat er.
Genau, der wird wieder starten neben dem Adamu, Grifo, Doan, sicherlich dann Osterhage, Eggestein, kommt wohl momentan Chico Höfler nicht vorbei. Du wirst halt wenig verändern. Du siehst die Startelf, sicherer Case, für mich auch sichere Punkte gegen St. Pauli.
Boah, ich muss sagen, also bei dem Spiel bin ich ein bisschen vorsichtiger. Freiburg super drauf im Moment, Grifo unfassbar in Form. Also auch Doan und Co., ne, du sagst es ganz richtig, Dingschi auch eine super Aktie fürs Wochenende. Musst du schon drauf gehen, aber da, also ich hätte ein besseres Gefühl mit Dortmund und Leipzig, vor allem auch, weil ich wirklich sagen muss, St. Paulis Auftritt gestern gegen Leipzig fand ich echt gut. Also am Ende ist ihm ein bisschen die Puste ausgegangen, so, da war es dann doch lieber den Punkt mitnehmen, aber ey, was die da wirklich auch angeboten haben nach vorne in den ersten Minuten und so, und dass die auch weiterhin einfach dieses mutige Pressing versuchen zu spielen, die Räume dann schnell mit Ball zu überbrücken und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, schon ein Spiel, was vielen Teams in der Liga Probleme machen kann. Und ich möchte nur so ein bisschen zur Vorsicht mahnen, dass man jetzt nicht von der sehr guten Frühform, die Freiburg hat, sich aber zu sehr, also sich da zu sicher fühlt. Und ich sage, Dortmund und Leipzig haben eine deutlich höhere Upside als Freiburg zu Hause gegen Pauli.
Ja, okay, also
St. Pauli.
Bench, ich muss dir leider ein bisschen recht geben, weil natürlich auch das System umgestellt wurde jetzt gegen Leipzig. Die haben ja davor diesen 3-5-2 agiert mit der Doppelspitze. Die haben jetzt auf ihr Zweitligasystem vom letzten Jahr umgestellt.
Ja, mit Zart und voller Jahren.
Genau, und das hat deutlich besser funktioniert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dass Leipzig natürlich auch eine sehr, sehr solide Defensive gestellt hat gestern da mit 3 Brechern hinten drin. Obwohl, Freiburg hat auch eine. Also, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass St. Pauli da viel Kisten schnüren wird. Vielleicht werden sie defensiver ein bisschen sicherer stehen als die Heidenheim am Wochenende. Obwohl, ey, ich weiß nicht, ob du die Kisten gesehen hast. Ey, der Ball fällt ja doch einfach vor Griffos Füße. Der macht es halt dann super, aber theoretisch waren da auch ein paar Ping-Pong-Dinger dabei.
Ja, safe. Also, ich glaube, Freiburg, wie gesagt, schon gut unterwegs im Moment. Und also, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich auch auf Freiburg gehen am Wochenende. Und ich habe auch, also ich bin auch Grifo-Besitzer in einer Liga.
Boah, wie geil
ist es. Da setze ich auch dicke Hoffnungen rein fürs Wochenende auf jeden Fall. Aber ich sage nur, also Freiburg gegen Pauli, ich würde jetzt zum Beispiel nicht, weiß nicht, einen Osterhage oder Eggestein, was halt sowieso eher so Durchschnittspunkter sind, sage ich mal. Da sehe ich jetzt nicht, dass man sagt, ey, am Wochenende, die schenken St. Pauli da wieder 3 Stück ein, gewinnen 3-0 und die gehen mit 150 runter. So sehe ich nicht. Also ich glaube, das wird ein engeres Spiel, als man jetzt vermutet. Pauli macht Freiburg Probleme, habe ich das Gefühl. Und deswegen, wenn man zum Beispiel auch noch solche Matchups hat, das nächste, was wir jetzt gleich besprechen, Stuttgart in Wolfsburg. Ich hätte mehr Bock auf Stuttgart in Wolfsburg als auf Freiburg gegen St. Pauli.
Ja, Stuttgart, da kommt nämlich beides ins Spiel. Wir haben ja vorhin beim Quiz gesagt, Wolfsburg das Team der Liga mit dem niedrigsten Ballbesitzanteil gegen Stuttgart. Dominating, und jetzt hast du halt wirklich Leute in Form ohne die Belastung von Real Champions League Spiel. Also ich glaube schon, dass das rohpunkte-technisch auf jeden Fall auf Stuttgarter Seite gehen wird. Problem ist halt, Wolfsburg hat inzwischen echt eine große individuelle Qualität und kann dieses Umschaltspiel, vor allem mit Amura, Digga, hat der Pace gehabt gestern.
Ja,
der hat mir echt
das wollte gefallen, ich auch nochmal.
Unglücklich ja. agiert, aber ich finde halt, Wolfsburg ist gefährlich, was halt das Ergebnis angeht, nicht was die Rohpunkte angeht, was Stuttgart klaue.
Nee, aber also das wollte ich auch nochmal ansprechen. Amura hat das schon echt nochmal auf ein anderes Level gebracht, dieses Umschaltspiel. Und ja, dem traue ich auch echt ein bisschen was zu. Also was heißt ein bisschen was zu über die Saison? Das ist ein geiler Spieler, der, glaube ich, viel mitbringt. Ist natürlich dann die Frage, okay, wie oft er wirklich in gute Situationen kommt bei Wolfsburg, wenn du weiterhin einfach viel Ballbesitz abgibst und sehr, ich sag mal, sehr pragmatischen Fußball spielst. Aber an und für sich Amura, geiler Spieler. Und trotzdem wird er gegen Stuttgart nicht viele Punkte sammeln.
Ja, nee, viele Punkte nicht. Ich glaube auch, irgendwann, dieses Wolfsburg-Programm wird ja nach diesem Stuttgart-Spiel deutlich ja. angenehmer. Und das ja. ist Amura-Zeit.
Ja, das ist Amura-Zeit, das ist Arnold-Zeit, das ist, wen haben wir da noch so rumflitzen? Das ist vielleicht sogar Astra Wrangs-Zeit, haben wir auch letzte Woche schon einmal drüber geschrieben. Wurde ja letztens Vertrag verlängert, hat dann letzte Woche echt ordentlich Einsatzzeit bekommen. Diese Woche auch, glaube ich, eingewechselt worden. Ja, hat auch so 20 Minütchen oder so gemacht. Jetzt nicht deutlich, also nicht besonders auffällig. Aber da gibt es einige Personalien von den Wolfsburgern, die man auf jeden Fall vielleicht auch jetzt dann mit der kleinen Bürde noch gegen Stuttgart spielen zu müssen, schon einpacken sollte.
Ja, dann haben wir Mainz-Heidenheim und da hatte ich gar keinen Bock drauf. Also da weiß ich ja, also nee. Weißt du, was da passieren wird?
Ich gehe auch mit Mainz tatsächlich. Also,
aber ohne Amiri Mainz. Ist Mainz ohne Amiri überhaupt noch das, was die Kickbase-Manager kennen?
Also ich sage dir, wir werden dazu auch die Meinung der Community via Reel diese Woche einholen. Aber
wie letzte Woche in Matcha-Chan.
Wie in Matcha-Chan, wo die Community und du recht hatten übrigens. Shame on me, da lag ich falsch mit Can.
Oh yeah,
come on. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass Barkok, der ja auch am Wochenende dann früh eingewechselt wurde, da die Amiri-Rolle übernimmt und also ist es kein Geheimnis, dass ich glaube, keiner von uns denkt, der kann das jetzt 1:1 ausfüllen, aber Barkok für mich auch ein sehr kreativer Spieler da im Zentrum, der auch am Wochenende den einen Ball da auf Burkhardts zweites Tor, das war auch eine super Flanke, die er da bringt. Der kann, glaube ich, schon ordentlich Kreativität auch ins Spiel bringen, wenn der einen guten Tag erwischt am Wochenende, dann glaube ich nicht, dass Mainz Gesamtleistung jetzt so krass abfällt, dass sie für mich nicht Favorit zu Hause gegen Heidenheim wären.
Glaubst du, dass das Trikot mit Barkok Flock am häufigsten in englischsprachigen Ländern verkauft wird von Mainz 05?
Glaube ich nicht. Ich weiß, wo du hin willst, aber glaube ich nicht.
Schade. Ich bin mir sicher, so Flo Dick damals, Laura Dick, die Trikots ja, werden auf jeden Fall am häufigsten in englischsprachigen Ländern verkauft.
Ja, ja, kann schon sein. Aber dafür ist auch Dick noch naheliegender, von der Schreibweise her, wie Barkok, oder?
Also, ja, von der Schreibweise auf jeden Fall. Aber wenn du Ami sagst so, ey, my name is Barkok,
ja.
dann sagt der, weiß nicht, was er sagt, findet das witzig.
Sagt er,
ja. Sonntag.
Okay, also für mich Mainz Favorit. Alright. Für dich nicht, oder was?
Nö, ich kann es wirklich nicht einschätzen, weil Heidenheim, klar, jetzt gegen Freiburg, meint man von dem Ergebnis, dass sie untergegangen sind. Vom Spiel her sind, also klar, Freiburg überragend gezockt, aber das hätte theoretisch auch 1-0 für Freiburg nur ausgehen können. Gegen Dortmund haben die stark performt, gegengehalten. Die haben die ersten zwei Spieltage so effektiv Umschaltspiel betrieben. Ich sehe Heidenheim gegen jeden Gegner eigentlich als Falle.
Ja, stimmt schon. Also ist schwierig, aber ich meine, was war nochmal die Statistik eben, wo wir auch gesagt hatten, Heidenheim ist am wenigsten, was war das? Keine Ahnung, am wenigsten.
Ballbesitz.
Ach, war bei, ja, guck mal, also wir waren sehr effektiv und das kann halt eine Falle sein, dass du denkst, ja, okay, die anderen bestimmen das Spiel, sind gleichzeitig Favorit so und dann kontert Heidenheim 2-3 Mal gut, aber trotzdem wenig Ballbesitz jetzt zu haben über die ersten Spieltage, ist ja schon was, wo man sagt, also selbst wenn sie am Ende effektiv sind, wird es trotzdem ein paar Akteure auf Mainzer Seite geben, die mit ordentlich Bällen am Fuß und so ihre Punkte machen werden, ne?
Ja, ich glaube halt einfach, dass Heidenheim, also dass Schmidt einen Fehler gemacht hat bei der Aufstellung gegen Freiburg, mit einer Doppelspitze zu agieren, Breunig wegen Ex-Verein unbedingt drin haben zu wollen, ging nach hinten los. Also ich erwarte gegen Mainz wieder mit einem Cienza, mit einem Wanner, wahrscheinlich mit einem Conte oder einem Beck die Offensive. Und dann wird dieser Umschaltfußball wieder sowas von betrieben. Ich weiß nicht, ob der Ansatz war, gegen Freiburg das Spiel zu dominieren. Wenn Heidenheim ihren Werten treu bleibt, wie die ersten drei Spieltage, sehe ich da schon eine Chance gegen Mainz. Aber vielleicht ist es
Eine Chance ist auf jeden Fall da. Also ich sehe jetzt auch nicht Mainz als super klaren Favoriten. Ich würde einfach tendenziell zu Mainz gehen.
Ja, und ich glaube auch dieses Traoré-Busch-Ding, was die gespielt haben gegen Grifo.
Ja, ja.
Das ist ja völlig, also da hat Grifo sich gesagt, jo gut, die machen nur Defensivarbeit, da kann ich ein bisschen mehr nach vorne gehen. Die haben Konterspiel. Ja. Also dieses einmal, wo Busch nach vorne gerannt ist. So nichts gegen Busch. Aber da hast du schon gesehen, dass das nicht Conte ist.
Ja, ja, das stimmt. Aber den einen hat er eigentlich gut vorbereitet auf Honjak, wo er den dann drüber
setzt nach
ein paar Minuten.
Das war das. Aber du hast ja gesehen, also auch wieder nicht persönlich, wie der nach vorne gelaufen ist und welchem Tempo.
Ja, ja. Das stimmt. Ja, wir sind aber immer noch bei Samstag, Janni. Du wolltest schon Richtung Sonntag gehen. Wir haben Gladbach Union noch vor uns. Wie siehst du das?
Ja, wie sehe ich das? Gladbach gegen Union. Union ist halt ein Punkteszerstörer wieder dieses Jahr. Und ballbesitztechnisch sehe ich das eindeutig bei 60-65% bei Gladbach. Problem ist, Union ist so ein Spielspaßzerstörer dieses Jahr, dass ich eher mal deine Meinung hören wollen würde als Stöger Honorarbesitzer, die ja eigentlich davon leben. Weil ich habe so ein bisschen Schiss, dass Elvedi und Itakura die meisten Ballaktionen haben werden und das Worst Case noch in der eigenen Hälfte am Wochenende.
Also ganz ehrlich, Stöger 200 Punkte am Wochenende.
200? Roh?
Also Nee, der braucht schon, also mit einer Vorlage 200 am Wochenende. Also der hat am Wochenende beim 0-2 gegen Frankfurt 158 Punkte gemacht.
Ja, Digga, richtig Hose auf.
Das ist unfassbar. Also für mich, ich weiß, was du meinst, es kann auch einfach ein super unruhiges und super Mittelfeld- und zweikampflastiges Spiel am Ende werden irgendwie. Aber auch da sehe ich eigentlich, dass Gladbach dieses Jahr, ich meine, also die Punkte stimmen noch nicht, brauchen wir nicht drüber reden. Aber so im Großen und Ganzen, ich meine, du hast Leverkusen gehabt, hast Stuttgart gehabt, hast Frankfurt gehabt. Das einzige Spiel, was nicht kacke war jetzt für das Startprogramm, war Bochum, hast du souverän 2-0 gezogen. Und von der Spielanlage her insgesamt haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. So sehen wir Gladbach eigentlich schon stärker als die letzten ein, zwei Jahre wieder. Gerade allein schon wegen Stöger und Kleindienst. Du hast mehr Spielraum auf den Außenbahnen, wo jetzt am Wochenende dann auch ein Player mal wieder von der Bank kommen konnte. Deswegen, also ich sehe, wenn Honorar fit ist natürlich wieder, dann sehe ich Honorar als sehr relevant, sehe ich Stöger als ultimativ relevant, würde auch gerne einen Kleindienst stellen, würde gerne mit einem Hack gehen, wenn sich da jetzt abzeichnet, dass der vor Player stehen bleibt. Das Einzige, was ich immer bei Gladbach so schwierig finde, also Luka Netz punktet tatsächlich auch überraschend gut bis jetzt dafür, wie die Punkteausbeute ist insgesamt. Trotzdem sind für mich Skelly und Netz immer so sehr schwierige Positionen.
Hey, ich vertraue dem auch nicht.
Beiden nicht, ne?
Nee, null.
Alter. Also Skelly 0,0, Netz vielleicht ein bisschen.
Ja, ich finde Netz auch, also der macht ja auch teilweise Standards, ne? Eigentlich müsstest du dem vertrauen. Es ist zu tief in meinem Kopf drin, dass ich dem nicht vertraue.
Ja, bei mir auch so ein bisschen. Aber wenn du dir mal die Punkte anguckst, warte mal, ich such's jetzt einmal raus, bevor wir hier irgendwie so nur ins Blaue reden. Also, Luka Netz, erster Spieltag, 2-3 gegen Leverkusen verloren, 74 Punkte, absolut solide. Zweiter Spieltag, 2-0 in Bochum gewonnen, 109 Punkte, solide. Dritter Spieltag, Ausfall, 22 Punkte gegen Stuttgart bei einem 1-3. Ist jetzt aber auch, also ist kacke, aber ist jetzt nicht so, dass du sagst, Alter, wenn der nicht scored und die verlieren, dann geht der mit Minus raus. Und jetzt gegen Frankfurt beim 0-2, 117 Punkte. Also der ist wirklich solide unterwegs bis jetzt dieses Jahr. Mit 3 Punkten aus 4 Spielen als Team, 80er Schnitt zu spielen, ohne Scorer. Solid und ist tatsächlich auch jemand, den wir für die Woche für unsere Artikel auf dem Schirm haben, der am Wochenende jetzt aber auch schon zu Hause gegen Union eine ordentliche Rolle spielen kann.
Ja, verstehe ich. Also, was in meinem Kopf gerade war, bevor du so den Endtonus angegeben hast, welchen Spieler findest du oder auf welchen Spieler bist du am geilsten momentan? Also, von wem würdest du dir am ehesten ein Trikot holen? Weil, wenn ich tippen müsste, ist ja entweder Stöger oder Amiri bei dir, oder?
Ja, die beiden sind schon, also die feiere ich sehr im Moment, ja. Die habe ich natürlich auch beide in sehr kompetitiven Kickbase-Ligen. Von daher, ja, die beiden, ich muss sagen, wen ich auch krank feiere, ist einfach wirklich Undaf in Stuttgart. Ja. Aber dann finde ich sogar fast noch ein bisschen geiler, so ein bisschen, Bitte?
Hast du den irgendwo?
Den habe ich in keiner Liga. Nee,
aber das ist noch
letztes
geil.
Jahr in keiner Liga.
Also dann ist er wahrscheinlich der Spieler, wenn du ihn hast in einer Durchschnitts-Kickbase-Liga, Undav, den du am geilsten findest aus deiner Truppe, wenn du ihn hast. Wenn du
ihn schon geil findest, dann du nicht. Weil es jetzt nicht mal da reinspielt, dass ich ihn habe. Ja, ja. Ja, stimmt. Also, ja, auf den hätte ich Bock. Was ich auch eigentlich gerne hätte, wäre ein Dortmund-Trikot mit Gittens. Auch geil. Es gibt schon viele geile Zocker, die im Moment wirklich sehr Spaß machen. Ich hätte auch, Ekitike Frankfurt ist auch geil. Ja, also gibt schon einige, aber ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Ja,
ne? Weißt du, was mir aufgefallen ist am Wochenende? Ist, nee. Bei mir ist es momentan der Spieler, wo ich glaube, wo ich die größte Liebe entwickeln könnte dieses Jahr. Verrückterweise Anthony Rowe. Ein langweiliger Spieler, aber irgendwie ist es so die Geschichte, ja, wie er zu dir gekommen ist. Ne, nicht mal, also ich finde ihn gar nicht so geil, aber irgendwie.
Ich schon.
Okay, das ist schon mal nice. Also ich finde ihn auch geil, aber er ist für mich nicht so der typische Spieler, wo ich Fußball gucke und denke so, oh, ich liebe den, der spielt so geil Fußball, so, oh, der zeigt mir richtig viel. Es ist eher so die Geschichte, oh, ich habe vor 2 Wochen Miro geholt, habe ihn durchgeschleppt, gelitten, war dann irgendwie auch pissed, dass er Champions League gestartet hat, weil ich dachte, oh, der startet bestimmt nicht am Wochenende. Startet am Wochenende, holt mir auch nur, der hat 79 Punkte gemacht. Ey, miserabel gepunktet, aber irgendwie kann ich mir vorstellen, dass ich mir halt.
Dass der einer fürs ganze Jahr
genau, bei dir wird. Fürs ganze Jahr, ich habe mir den für, keine Ahnung, 6 Millionen eingepackt oder sowas. Und da denke ich mir, Alter, das sind doch diese Geschichten, die Kickbase schreibt. So,
ja, das stimmt.
Du bist der den irgendwie das Opfer eingegangen ist, um ihn einzubauen. Jetzt baust du ihn ein, der startet, der, genauso wie Willi Orban. Das sind so zwei Sachen, wo ich Opfer gebracht habe. Jetzt habe ich sie und das macht mich irgendwie mehr glücklich als so. Ich finde es auch.
Ich
finde es geil, dass ich Boniface im Sturm habe. Finde es kacke, dass er seine Hose runterzieht, weil ich dachte, dem mal Schiss hat, dass er eine gelbe Karte bekommt.
Gelbe
dafür.
Karte, ja.
Aber an sich bin ich damit happy. Aber ey, ich wusste von Anfang an, dass ich mit dem happy bin. Ich habe da investiert, weil ich einen Stürmer wollte und ich habe genau kriege das, was ich erwartet habe. Aber bei Roh und Orban
ist die Story geiler.
Ist die Story geiler.
Ja. Aber bei, also Boniface, da muss ich auch gerade noch mal lachen. Also der zieht halt einfach wirklich die Hose runter beim Torjubel, ne?
Ja, ich war so froh, dass die Leverkusen so eine Traube um den gebunden hat, dass er
schon nicht gesehen hat. Also das war vogelwild wirklich.
Kriegt man eine gelbe Karte für Hose runterziehen auch?
Weiß ich nicht. Ich meine, du kriegst für Trikot ausziehen gelbe Karte. Ich meine, er hat sie die Hose ja nicht runtergezogen, ne? Im Zweifel, also die hing ja nur ein bisschen weiter unten. Keine Ahnung, weiß ich nicht, wie das gehandelt ist, regeltechnisch. Aber also ich hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn er eine gekriegt hätte.
Ja, finde ich auch. Und dann als Kickbase-Manager, das fuckt dich ja enorm ab. Also anscheinend ist es ja irgendein nigerianischer Influencer, der irgendwas
auf TikTok... Ja, es war so ein TikTok-Tanz oder sowas.
Genau.
Ja.
Also ich als Alonso würde sagen, ey, Victor, pass mal auf, Digga. Du bist einer der geilsten Kicker der Liga. Ey, wir brauchen dich 34 Spieltage, wenn du durch diese scheiß Jubelei eine fünfte gelbe Karte dir einheimst dieses Jahr... Dann bin ich pissed. Dann bin ich als Manager pissed, aber da wäre ich als Xavi Alonso, würde ich denken so, Alter, stell dir vor, der ist gesperrt im Spiel gegen Stuttgart.
Bayern.
Dortmund.
Ja.
Also,
ja, safe.
Kannst also, nicht machen, sowas.
Super, super Quatsch. Aber gut, ist er mit durchgekommen. Meinst du, damit kommt er auch am Samstag in München durch?
Ey, safe, wenn der gegen Bayern trifft, nee, der wird die gelbe Karte bekommen. Ich sag's dir, wenn der gegen Bayern trifft, safe wird der vor dieser Weltbühne seine Hose runterziehen.
Ja, das ist auch so ein Typ, ne? Dem ist es egal dann. Aber ja.
Das ist geil auf der einen Seite, weil er nur deswegen mit diesem Ego auch so oft auf die Kiste ballert und die Kickbase-Punkte bringt. Aber das macht mich halt wahnsinnig als Manager.
Aber dann nochmal ganz kurz, um jetzt mit der Partie den Samstag abzuschließen. Eben habe ich mich versprochen, habe es anders gesagt. Wir haben eben über Bayern viel gesprochen, wen man stellen würde, wen nicht, wen wir safe sehen. Wie siehst du es bei Leverkusen auf der anderen Seite? Also würdest du auf Leverkusen gehen? Siehst du es 50-50, das Spiel wirklich? Sagst du Tendenz schon eher Bayern, deswegen Leverkusen komplett raus?
Nee, ich habe irgendwie, trotz Bayern-Dominanz die letzten 2 Spieltage vor allem, wenn ich 1 Million Euro hätte und jemand müsste mir sagen, du musst auf ein Team setzen, würde ich tatsächlich auf Leverkusen setzen.
Boah, das ist krass. Also ich sehe es auch, ich glaube, ich sehe es schon so 60-40 Bayern im Moment, weil Leverkusen auch so ein bisschen mehr Schwäche zeigt als letztes Jahr. Also von Wolfsburg jetzt 3 Stück zu kriegen, von Gladbach am ersten Spieltag 2 zu kriegen, das sind jetzt auch nicht die Top-Teams der Liga. Du bist schon so ein bisschen anfälliger und hast nicht mehr so diese absolute Dominanz, finde ich. Und bei den Bayern auf der anderen Seite, also was die auch für ein geiles Pressing einfach am Wochenende gespielt haben, ne? Ich glaube schon, dass Leverkusen ein Stück weit Pressing-resistenter ist als ja, die, gegen die es die Bayern im Moment spielen, so, aber trotzdem glaube ich, dass ja, Bayern Leverkusen eher überraschen kann als andersrum im Moment. Überraschen im Sinne von einfach, ne, keine Ahnung, frühes, hohes Pressing, damit unter Druck setzen und so weiter und so fort. Aber ich sehe schon auch, dass Leverkusen einfach so unfassbare Qualität trotzdem hat, dann am Wochenende da einfach 3 zu kriegen und trotzdem 4 zu machen. Und deswegen, ja, ich sehe schon Bayern als Favoriten, würde wie gesagt so 60-40, 70-30 bei Bayern das Spiel sehen. Aber für mich würde das dann im Umkehrschluss auch bedeuten, dass ich sowas wie Tah und so schon mal gar nicht mehr so sexy fände fürs Wochenende.
Ja, aber
so,
findest du Upamecano sexy?
Bitte?
Findest du Upamecano sexy?
Würde ich sexier finden als Tah am Wochenende.
Okay, dann lass mal vielleicht so gehen, weil ich finde, wird sexier als Musiala fürs Wochenende. Ich finde Chaka sexier als Kimmich fürs Wochenende.
Ah, das ja.
Ich finde nicht Boniface geiler als Kane. Ich finde Kane sexier als Boniface. Also vielleicht wahrscheinlich eher so Cases.
Ich glaube, die, wenn du jetzt wirklich Position gegen Position schaust, dann fände ich nur, ja, Radetzky, Torwart ist halt dann so die Frage, ne? Wie hoch geht es wirklich aus, wenn Bayern es zieht, wenn es irgendwie ein 1-0 wird, dann wird, oder ein 2-1, dann wird Radetzky besser punkten als Neuer, wenn nicht, dann, ja, schwierig. Torwart ist für mich irgendwie ein bisschen Ü-Ei, aber ansonsten würde ich im direkten Positionsvergleich finde ich Xhaka interessanter als Kimmich, finde ich Grimaldo interessanter als Davis oder Guerrero. Und finde ich, wird es vielleicht ähnlich interessant wie Musiala, aber dadurch, dass ich Bayern leicht favorisiere, wäre ich da sogar auch eher bei Musiala. Also nur Xhaka, Grimaldo würde ich im direkten Vergleich bevorzugen dieses Mal.
Okay.
Ja, kann. Wer denn bei dir noch dabei? Tah, Wirtz?
Ja, für mich wäre auch, also Tah over Upamecano wäre bei mir. Hm. Bei mir wäre Radetzky over Neuer, weil ich mir schon vorstellen kann, dass Bayern eventuell ein bisschen mehr Spielanteile haben wird und vielleicht ein paar mehr Abschlüsse. Und sonst, ja, okay, also bei, Problem ist halt, bei den Bayern weißt du, dass wahrscheinlich ein Gnabry und ein Ulis starten werden. Bei Leverkusen weißt du nur, dass Wirtz startet und die andere Position
auf den Terrier. Ja, aber sagen wir mal Terrier, den bevorzugen wir ja beide, oder? Also denken wir ja beide, ja, dass er startet. Nee, dann, sagen wir mal, du sagst safe air.
Nee, dann auf jeden Fall ein Ulis over Terrier.
Und wer wäre es gewesen, der interessanter als ein Ulis gewesen wäre?
Ja, Wirtz, wenn man jetzt, also das ist ja, wir haben ja Wirtz mit dem Musiala schon verglichen.
Ja, ja.
Du spielst aber halt also ein anderes System.
Siehst du über allen Mittelfeldspielern Bayern?
Ja, du hast ja nur noch neben Xhaka einen Mittelfeldspieler sozusagen. Also Grimaldo, für mich wäre die Mitte, wenn wir jetzt Grimaldo als Mittelfeldspieler in einem 3-4-3 sehen würden, wäre Grimaldo und Xhaka over Kimmich und Davis. Aber der ist ja, also ist schwer zu vergleichen, finde ich.
Ey, ganz kurz einfach nur, einfach aus Interesse jetzt, weil ich es interessant finde, wie du da pickst. Du stellst du jetzt mal einen, oder stell mal bitte einen Five-a-Side auf, so. Also ein Torwart, ein Verteidiger, ein Mittelfeldspieler, ein Stürmer und einen so ein Flex-Spieler am Ende.
Für das ganze Spiel?
Ja, für Bayern gegen Leverkusen. Ja,
okay, Kiste Radetzky.
Ja.
Verteidiger laut, wie sie bei uns in der App sind, oder Verteidiger laut realtaktisch?
Wie sie bei uns in der App sind.
Dann Grimaldo ist Verteidiger bei uns in der App, ne?
Ja.
Ja. Dann Grimaldo meine Nummer 1. Wahrscheinlich sogar echt Tah Nummer 2 und dann wird.
Nee, aber Mittelfeld ist ja dann. Also, du sagst ja nur eine Position. Okay, ja, ja.
Radetzky, Grimaldo, dann 2 Mittelfeldspieler waren es?
Nee, ein Mittelfeldspieler.
Ja, ich höre auch richtig gut zu heute. Dann würde ich sogar Wirtz sehen und vorne Kane.
Und dann ein Stürmer und dann hast du eine Flexposition, den du jetzt, ja, egal welche,
Ulis noch aufstellst. Von Form.
Ja, okay, interessant. Ich glaube, ich wäre mit. Ja, Radetzky schon ein höhere Upside, so würde ich auch mit Radetzky gehen, würde sogar mit Grimaldo in der Abwehr einfach gehen, weil der, ja, die Bayern, die sehe ich halt alle so bei 100 bis 150 je nach Spielausgang und Grimaldo kann halt, wenn sie es doch ziehen, irgendwie direkt mal auf 200 zugehen. Mittelfeld sehe ich sogar auch Xhaka, weil so klar der Leader da im Gegensatz zu bei Bayern kann irgendwie, nee, wobei ganz ehrlich, wenn ich mit Bayern gehe, dann sage ich auch Ulis Mittelfeldspieler, Kane Stürmer. Und dann wäre mein Fünfter wahrscheinlich Musiala. Oder Musiala halt Mittelfeld, den ich gerade geskippt habe, und Ulis dann plus 1. Aber ich glaube, ich würde komplett mit der Bayern-Offensive gehen.
Okay, verstehe. Ja gut, aber das ist ja auch, das zeigt wahrscheinlich auch, wie die Gesellschaft da draußen tickt gerade, weil es ist schwer, einen Seite zu finden. Und ja, wenn du es machst, musst du halt, also in Season-Challenges, glaube ich, hast du genug andere Duelle, um dem Duell auszuweichen mit drei Bayern oder drei
Liga. Das hört sich gerade verrückt an. Zeigt, wie die Gesellschaft da draußen tickt, weil du musst eine Seite finden.
Wir zwei spiegeln die Gesellschaft da draußen perfekt wieder, Mensch.
Ja, passt.
Kennst du den TikTok, der sagt so, ey, Trump oder Harris? Kamala oder Trump?
Kenn ich nicht.
Bist du involviert in die US-Wahl?
Oh, ich habe mich mal so ein bisschen eingelesen letzte Woche, auch ohne, dass es jetzt hier zu politisch wird, aber also ich bin jetzt nicht, ich gucke mir jetzt nicht täglich irgendwelche Debatten an. Ich habe mir die eine Debatte, so einen Highlight-Zusammenschnitt angeguckt, wo irgendwie, also die erste TV-Debatte von den beiden, aber sonst nicht viel verfolgt.
Ja, es war Wahlen auch in Brandenburg am Wochenende. Ich glaube, SPD hat ganz knapp vor AfD gewonnen, um hier auch mal andere Themen als nur Kickbase reinzustreuen, diesen Kickbase-Podcast.
Ja, bedenklich.
Alter, AfD bei, also SPD 30,9, AfD 29,2, Bündnis Sahra Wagenknecht 13,5, Digga, Grüne nur bei 4,1% in Brandenburg.
Ja.
Was willst du denn, Bench? Oder willst, kannst du sagen, wenn du es nicht sagst?
Nee, so politisch werden wir jetzt hier nicht.
Willst du nicht sagen?
Nee.
Okay. Halten wir uns mal für eine Weihnachtsepisode auf, wo die Leute wieder Fragen kommen.
Ja. Aber übrigens, ganz kurz, also wenn wir jetzt schon so weit reingedived sind, ich habe letzte Woche einen Podcast von Tim Gabel, wird vielen Leuten was sagen, der macht mittlerweile so Podcasts, wo er sich viele Gäste aus ganz vielen verschiedenen Richtungen irgendwie reinholt. Und er hat mit einem Ex-AfD-Mitglied, was damals so Day-One-Member, würde ich mal behaupten, mehr oder weniger da war, mittlerweile aber ausgetreten ist, weil halt so aus seiner Sicht von den Grundströmungen, die damals so zur Parteigründung bewegt haben, ganz viel halt in ganz bedenkliche Richtung gegangen ist und so. Ich habe ihn noch gar nicht durchgehört, der geht, glaube ich, 3 Stunden oder so, aber sehr interessant.
Aha, meinst du, ist eine Empfehlung für alle?
Für alle wieder? Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, ist eine Empfehlung, weil dann hinterher ist es doch wieder politisch, wenn du dich irgendwie, weil es ja schon sehr meinungsbildend ist, ne? So, wenn da ein Ex-Mitglied irgendwie darüber spricht, aber ja, also eine Empfehlung ist zu hören auf jeden Fall mal.
Ja. Ich will nur mal betonen, also ich will mit Kickbase will ja auch nicht politisch sich, sollte sich, also der Fußball ist ja oftmals klar, je nach Verein, politisch oder auch nicht. Ich finde schon, dass Kickbase sich politisch raushalten soll, aber trotzdem so eine Grundhaltung
bewahren,
wie,
ja,
gegen Rassismus zu sein, was ja, so ja selbstverständlich sein sollte, ist, glaube ich, da sollte Kickbase sich, glaube ich, schon positionieren.
Yes.
Nur falls Leute, weil ich erinnere mich, wir hatten vor einem Jahr mal auch irgendwas Politisches im Podcast erzählt.
Ja.
Da haben wir ganz viele Nachrichten bekommen, dass wir uns doch bitte aus politischen Themen raushalten sollen. Und verstehe ich auch. Also wir sind ja hier.
Ich verstehe es, aber
genau.
Wie du es gesagt hast, ich glaube, um es abzukürzen, so sich jetzt laufend politisch zu äußern und in irgendwelche Debatten irgendwie jetzt, ich sag mal, manipulativ einzuschalten und euch irgendwas aufzuschwatzen, ist, glaube ich, zu viel des Guten, aber eine gewisse Grundhaltung einzunehmen, sollte jedem da irgendwie zustehen.
Ja, aber ich freue mich auch, vielleicht können wir wirklich, in Weihnachtspodcast kann sich ja auch mehr um unsere Person mal drehen und da können wir auch unsere persönlichen Meinungen mal zu gewissen Themen äußern.
Ey, Weihnachtspodcast sammeln wir ja sowieso eigentlich oft auch irgendwie Fragen und Themen ein. Also da, shoot.
Da werden die Fragen kommen, Bench. Und bist du, Bench, Single?
Ich glaube nicht, dass die Frage kommen wird.
Die Frage wird eher sein, ist Julia Single?
Ja, wahrscheinlich.
Leute, ach, komm, jetzt mal ganz ehrlich, Alter. Wir haben letzte Woche auch, Julia ist ja neu am Start, ne? Was, wie ab, also wie respektlos Leute teilweise kommentieren, was wir PDMs bekommen haben. Wie, also ja. Reißt euch mal am Riemen da draußen, die es gemacht haben. Ich meine, das ist
ja mindestens ein ganz kleiner Teil.
Ja, aber denkt mal drüber nach, Alter.
So sieht's aus.
Pimmelberger. Weiter geht's am Sonntag.
Sonntagsspiel, ja.
Kiel, Frankfurt, Hoffenheim, Bremen. Wer dieser 4 Teams wird kumuliert die meisten Kickbase-Punkte haben nach dem Wochenende, Bench?
Frankfurt.
Zweiter Platz?
Hoffenheim. Bremen, Kiel.
Okay.
Wie sagst du?
Ich glaube, dass Kiel was holen kann gegen Frankfurt.
Mhm.
Weil sie defensiv besser stehen zurzeit und auch individuelle Qualität teilweise haben und Frankfurt ja Euroleague zocken muss am Donnerstag. Ich glaube, da gibt es eine Chance. Und ich sehe, dass Hoffenheim auch durch viele personelle Wechsel, eventuell auch einen Trainerwechsel unter der Woche, ich weiß es nicht, aber Matarazzo ist, glaube ich, auf jeden Fall nicht sicher. Ich habe Sandro Wagner-Gerüchte gelesen. Dass da eventuell eine Überraschung sein könnte, Hoffenheim gegen Bremen. Weil Bremen schon ein bisschen geknickt ist nach dem Bayern-Debakel.
Ich glaube auch, also Hoffenheim-Bremen sehe ich sehr eng, aber ich tendiere auch dazu, dass Hoffenheim das zieht, gerade wenn es frischen Wind durch neuen Trainer gibt. Ich glaube, ganz ehrlich, also Wagner glaube ich gar nicht dran. Da hieß es vor der Saison und da wurde auch so viel von verschiedenen Seiten kommentiert, dass der mehrere Angebote aus In- und Ausland hatte, alles mögliche hätte machen können, aber beim DFB bleiben will, der DFB sich sehr um ihn bemüht hat. Da tust du dir das doch jetzt nicht an, zu Hoffenheim zu gehen, die nach 4 Spielen mit 3 Punkten auf dem Konto irgendwie so mehr oder weniger mit dem Rücken zur Wand stehen, wo keiner mit dem Kader zufrieden ist, wo es intern nur kracht, wo dann Frank Kramer, also auch da will ich jetzt nicht wertend sein, aber ich meine, der war als Trainer ja schon immer ja, schwierig angesehen, was Entscheidungen, was Kader, sonst was anging, so der da jetzt irgendwie als sportlicher Leiter mehr oder weniger für die Kaderstruktur verantwortlich ist, wo hast du nach dem Interview am Wochenende gesehen, wo Matarazzo einfach, ohne ihn eines Blickes zu würdigen, an ihm vorbeigegangen ist und so, Alter. Also ja, Matarazzo hat ein Interview gegeben, meinte so, ja, wir sind hier nicht die Opfer, wenn wir uns so hinstellen, dann lebst du in der Vergangenheit und kannst ja auch nichts erreichen und so. Ich arbeite so gut es geht mit dem Kader, den ich hier habe.
Boah, Digga, also das ist schon frech. Wieder,
ja, so formuliert und dann ist er vom Interview weggegangen und Kramer stand am Feldrand und dann ist er so wortlos an dem vorbei, hat ihn nicht angeguckt, gar nichts. Also auch, will ich jetzt auch nicht überbewerten, aber normalerweise, keine Ahnung, glaube ich, interagierst du da schon irgendwie nochmal, wenn du mit jemandem so eng zusammenarbeitest eigentlich.
Ja.
Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass sich einen Wagner das antut und
Verstehe ich. Ich
kann mir aber trotzdem vorstellen, dass sich was ändert und dann Hoffenheim mit gut frischem Wind vielleicht am Sonntag schon auftritt.
Ja, ich bin echt mal gespannt. Also es wird wichtig sein, dass Grillitsch zurückkommt und es wird, also wenn du die Defensive siehst, so Ranatsch ist halt keine Verstärkung gewesen, zur Halbzeit ausgewechselt worden, miserabel gespielt die erste Hälfte und dann hast du einen Akpoguma, den ich als unterdurchschnittlichen Bundesliga-Verteidiger sehe und einen unerfahrenen Drechsler. So,
ja,
Stach musste ja auf die Grillitsch-Position vor. Die haben, also es hat echt nicht viel geklappt und also du musst einige Änderungen vornehmen und ich glaube, dann hast du auch wieder eine solide Bundesliga-Mannschaft, personell. Ich weiß nicht, ob es dann ist, ach, keine Ahnung, vielleicht kriegt ein Gendry mal, der eine gute zweite Halbzeit gemacht hat, wäre vielleicht einer, der das Kickbase ganz interessant finden würde. Bülter hat ordentlich Schwung reingebracht.
Also. Ja, Bülter sowieso im Moment eher noch ein Lichtblick, der in Hoffenheim
ja,
mehr oder weniger ausgebotet vor der Saison und im Moment eigentlich, also ich würde sagen, bester Hoffenheimer über die letzten Wochen sogar.
Safe, also Bülter, Gendry wären die einzigen zwei, die vielleicht, und Grillitsch, der das Spiel verpasst hat, weil du hast gesehen, ohne Grillitsch geht gar nichts da.
Ja, ich würde sogar eher dahin gehen, dass ich sage, nicht ohne Grillitsch geht gar nichts, sondern dass ich, also jetzt wirst du mich gleich wieder auslachen, aber ich glaube, Stachin, ein großer Faktor war auch einfach wirklich Stachin in der Mitte.
Stachi sagt doch, Bench, komm.
Ob sie Kickbase-Punkte sind oder auch wirklich einfach so realtaktisch Spielaufbau, alles Mögliche. Also, ich glaube, dass die Dreierkette echt ein krasser Knackpunkt auch ist oder gewesen ist bei Hoffenheim. Wobei man aber auch sagen muss, am Wochenende, also sowohl das erste Tor von Rothe als auch das zweite von Jong war dann halt einfach insofern die Dreierkette das Problem, dass die individuelle Qualität einfach wahnsinnig schlecht, zumindest in der Halbzeit war. Aber das waren ja eigentlich dann keine Sachen, wo du aus dem Spiel heraus irgendwie taktische Fehler gemacht hast, sondern zweimal Ping-Pong durch den 16er und du legst dem Gegner den Ball nochmal auf den Schlappen und nochmal auf den Fuß und keine Ahnung was. Also das waren ja einfach Kacktore beides.
Ja, das war echt Kacktore, obwohl man halt sagen muss, so danach hat's Union sich ja auch schon verdient. Also sie haben echt stark gespielt.
Ja, safe.
Wir haben halt die Kisten früh gemacht und dann ist halt Hoffenheim einfach auseinandergebrochen.
Das stimmt.
Bis so auf Marius Bülter.
Ja. Gut, aber ich glaube, den Sonntag können wir dann auch relativ kurz halten. Ne? Also Frankfurt mit Upside, du siehst Kiel mit Chancen, vor allem Rotation bei Frankfurt, so der entscheidende Faktor, wo man unter der Woche abwarten muss. Hoffenheim-Bremen, wenn Hoffenheim Trainer wechselt, sehen wir da gute Chancen zu Hause beide. Wenn nicht, ist es für mich irgendwie trotzdem zumindest mal ein 50-50-Spiel wegen Umstellungen, die Hoffenheim wieder vornehmen kann. Ich glaube, das siehst du ähnlich, oder?
Jo, sehe ich ähnlich. Und jetzt ist die Frage eigentlich, die sich stellt, ist es möglich, Bench, den 5. Spieltag zu rasieren, wie wir es hier prognostiziert haben? Oder für
komplett
gebuzzwordet haben? Komplett, kann man,
also
ne?
Ich glaube, es wird nicht wieder so ein Spieltag, wo du sagst, du hast 1.000 Leute irgendwie mit 1.700 Punkten am Spieltag, weil da irgendwelche Ulises oder Ulises oder Ulis mit 500...
Einer von den drei.
Weil nicht einer von den drei Shootingstars bei den Bayern da mit 500 Punkten vom Platz geht oder so. Ich glaube aber, durch Dortmund zu Hause am Freitag gegen Bochum, Leipzig zu Hause gegen Augsburg, Freiburg zu Hause gegen Pauli, Stuttgart in Wolfsburg, für mich ja so, also ich finde, obwohl Bayern und Leverkusen gegeneinander spielen, habe ich das Gefühl, an sehr wenigen Spieltagen hat man trotzdem so viele Spiele, wo man eine relativ klare Tendenz zu einem Verein hat, weißt du? Sonst ist es dann oft so ein Top-Duell, dann hast du ein bis zwei Teams, wo du sagst, okay, die hast du als Favoriten auf dem Schirm, aber also ich würde auch gern Stuttgarter in Wolfsburg aufstellen diese Woche. Ich würde gern ausgewählte Mainzer gegen Heidenheim zu Hause aufstellen. Ich würde gern ausgewählte Gladbacher gegen Union aufstellen. Ich würde gerne ausgewählte Frankfurter in Kiel aufstellen. Ich glaube, der Spieltag hat trotzdem sehr, sehr viel zu bieten. Und vielleicht ist es ja sogar so, dass du die Bayern und Leverkusen, wo man dann am Wochenende sagt, ey, vielleicht ein bisschen zu viel Risiko, mit ein, zwei günstigen Lückenfüllern auch diesen 6, 7 Teams, die wir genannt haben, noch ersetzen kannst.
Geredet,
ohne sie abzugeben.
Geredet wie ein Löwe.
Danke, Bruder.
Ben, stark, Digga. Schön zusammengefasst und wir unterstreichen einfach mal, es kann rasiert werden, der 5. Spieltag. Und wenn die Bayern oder die Leverkusener, wenn das auch noch richtig prediktest, ey, da kannst du richtig eskalieren. Und da macht es richtig Spaß. Ich habe ja am Anfang des Podcasts groß angekündigt, dass das der musikalischste Podcast der Geschichte sein wird. Und jetzt haben die Leute 90 Minuten plus unsere Stimme nur gehört, Bench. Ich würde gerne mal einen kleinen Song einspielen. Und zwar kommt der von Kevin, oder er nennt sich auch Kev, glaube ich, die mit einer sehr aktiven 16er-Liga ist es, glaube ich, zocken. Und ich weiß nicht, in welchem Intervall, aber des Öfteren einfach mal einen Song produzieren, den ich gerne hier noch vom Einkaufswagen einmal zum Besten geben will. Also nee, ich singe das nicht. Ich will den einfach abspielen. Bench, bist du bereit?
Ich bin ready.
An jedem Wochenende bricht die Schlacht neu aus. 16 Manager kämpfen mit Stolz und Applaus. Da oben, wo die Ehre glänzt, ruft der Thron. Doch der Weg dahin ist schwer, niemand verschont. Der Häuptling Schenko wacht streng übers Land. Solange nicht am Tresen mit Willi Orban stand. Sitzt er zu lang mit dem Bier in der Hand. Herrscht Chaos in der Liga, keiner bleibt entspannt. Oh Kickbase, oh Kickbase, was tust du uns an? Wir leiden, wir hoffen, doch es macht so viel Spaß. An der Spitze die Krone, die jeder begehrt. Doch nur einer wird schaffen, so ist es halt wert. Das sind sie, die Schuppen, die keiner versteht. Knolli, Steini, Hagi und Bär, was für ein Paket. Sie ziehen Deals ab, keiner bleibt verschont. Vor allem Miggi, der wird regelmäßig geklont. Fabi und Kev, die Engel, völlig unschuldig. Doch ständig verdächtigt, als wären sie schuldig. Mit ihren Teams so rein und doch verdreht. Wer hat da bloß die Regeln so schlecht erklärt? Oh Kickbase, oh Kickbase, was tust du uns an? Wir leiden, wir hoffen, doch es macht so viel Spaß. An der Spitze die Krone. Dann kommt Erich, alle Schaltjahre mal, Stutz betrunken mit Affenpocken, das ist normal. Ein verrückter Deal hier, ein seltsamer Knick da, plötzlich hat der Musiala und denkt Hurra. Der Keller der Korruption, Fünn und Nils am Start, schlechter als der Kölner Keller, das ist die Tat. Entscheiden falsch, als hätten sie nie Fußball gesehen und trotzdem lachen wir, das ist doch schön. Duran will, sprintet, wird zaubert das Tor, Lord Gumia weckt Hoffnung, wir brüllen im Chor. Orban hinten, Musiala tanzt und jeder fragt sich, wer hat hier die beste Chance? Oh Kickbase, oh Kickbase, was tust du uns an? Wir leiden, wir hoffen, doch es macht so viel Spaß. An der Spitze die Krone, die jeder begehrt. Doch nur einer wird's schaffen, so ist es halt wert. 16 Manager, doch nur ein wahres Ziel. Ehre und Ruhm, das ist das Spiel. Diskussionen um Regeln, doch am Ende des Tages lachen wir drüber. Kickbase, du bist unser Schatz. Oh Kickbase, oh Kickbase, oh Kickbase, oh Kickbase. 16 Manager, doch nur ein wahres Ziel. Ehre und Ruhm, das ist das Spiel. Diskussionen um Regeln, doch am Ende des Tages lachen wir drüber. Kickbase, du bist unser Schatz.
Grundsolides Ding, Alter. Wie geil wär's, wenn wir in der Liga spielen, 18er Office-Liga, wo einer auch mal wöchentlich einen Song produzieren würde?
Ey, also, ich glaube, man sollte vielleicht mit dem Disclaimer reingehen, dass man damit natürlich jetzt nicht irgendwie den nächsten Chartstürmer produzieren will oder so, aber ich finde den Gedanken einfach geil, so, was du auch gerade so ein bisschen angedeutet hast schon. Stell dir mal vor, du hast so, Office-Liga wäre jetzt ein bisschen komisches Szenario dafür, aber wie gesagt, eine große private Liga, wo so alle paar Wochen irgendwie, keine Ahnung, also für mich ist das so, stell mal vor, die WhatsApp-Gruppe geht Tag für Tag komplett steil da, weil an dem einen Tag bastelt sich einer einen Filmplakat mit seinen MVPs. Am nächsten Tag schickt er irgendwer einen Song über sein Team rein. Am nächsten Tag, weißt du, einfach so, dass da alle so komplett invested sind, finde ich, also ich wäre gerne Teil einer solchen Liga, wo alle paar Wochen einen Song über die Teams reinschallert.
Ja. Es gibt auch, also erstmal Kevin, danke und Grüße an die ganze Liga für diese Einsendung, haben wir sehr gefeiert, auch Kickbase intern auf jeden Fall mal rumgeschickt, die wurde auf jeden Fall sehr gut angenommen. Es gibt auch, finde ich auch sehr strong, es gibt auf TikTok einen Channel, wo eine Liga Bestrafungen, wo der letzte wahrscheinlich eines Spieltags was sehr, sehr unangenehmes als Bestrafung schicken muss. Problem ist, ich habe die gestern gesehen und ich sag euch, ich habe mir nicht gemerkt, ob es Spieltagsbestrafung heißt, glaube ich, weil ich versuche es mal zu finden. Bestrafungen. Übrigens, wer es noch nicht gemacht hat, wir sind auch auf TikTok aktiv. Kickbase. Reinschauen, folgen, alles liken, alles kommentieren. Allen Freunden schicken, die man kennt. Ja, ich finde es nicht, scheiße.
Ich suche auch danach, ich finde auch nichts. Aber das, also, das ist ein geiler Kanal. Den müssen wir eigentlich mal hier irgendwie.
Da gibt es zwei Videos vom dritten und vom vierten Spieltag. Aber ich habe es auf der For You-Page ausgespielt bekommen gestern und habe gesagt, Digga, wie geil, das muss ich im Podcast unbedingt thematisieren.
Und hat ja, so ey, wir finden es jetzt nicht, aber unbedingt weitermachen und unbedingt melden, wie ihr heißt. Oder wenn jemand den Channel kennt, dann gucken wir uns die für nächste Woche auf jeden Fall mal an.
Ja, Mensch, auf jeden Fall wird es heute ein richtig langer Podcast, denn jetzt wird es Zeit für den Einkaufswagen.
Jannis Einkaufswagen.
Und im Einkaufswagen gibt es einen bunten Mix. Intensiver, das Ganze nochmal auf den fünften Spieltag gemünzt im Kickbase-Kickoff-Format. Heute auf YouTube, das werde ich auch später noch produzieren. Im Einkaufswagen trotzdem, auch für die, die ein bisschen langfristiger denken, Audits. Bochum wird, wenn man sich die Bochumer IVs anguckt, ne, was die zulassen, Masovic früh rausgewechselt worden, Sissoko ausgeholfen, der IV am Wochenende. Wenn Ordetz fit ist, wird er IV Nummer 1 sein. Und wir wissen alle, Thomas Müller hat es schon auf der Couch bei uns gesagt, ey, wenn der Ordetz aufhören würde, Eigentore zu machen, hätte das ein potenzieller 100er-Schnitt. Sehe ich vielleicht nicht ganz so positiv. Ist geil. Aber Ibiza Ordetz ist auf jeden Fall einer, den man aus Kickbase-Sicht auf dem Schirm haben sollte. Genauso wie Lovro Meier, der sehr wahrscheinlich in ein, zwei Wochen wieder zurück sein wird. Und dann Wolfsburg, geiles Programm. Deswegen auch Kaufempfehlung, Kouliarakis. Ich dachte, er startet schon gegen Leverkusen, ist da früh eingewechselt worden. Kann mir vorstellen, dass er jetzt in der Startelf stehen wird bei Wolfsburg und, wenn man den Statistiken glauben mag, in der Vergangenheit ein sehr toraffiner Verteidiger, ein geiler Case. Dann Hack und Ngumu. Problem ist, wahrscheinlich werden nicht beide starten, außer Honorar wird wieder nicht fit sein am Wochenende, aber Hack auf jeden Fall da, ich glaube momentan 10 Millionen, klare Kaufempfehlung. Skripski habe ich mir aufgeschrieben, weil ich ihn wieder klar gesetzt sehe, wenn bei 100%. Leroy Sané, weil jetzt die Zeit ist, wo er sicherlich mit in den Mix reinkommt und sehr Kickbase-affine Statistiken liefern wird, und Marius Bülter, weil ich schon thematisiert habe.
Geil. Gehe ich mit.
Geil, Mensch. Super, dann haben wir das. Geiler Podcast. Hat Spaß gemacht. Muss man sich aber selbst loben. Mensch, das haben wir gut gemacht, glaube ich, heute.
Ja, das freut mich. Gehe ich mit, das Lob.
Ja,
nee, Quatsch. War, glaube ich, ein sehr langer, aber ein sehr intensiver Podcast.
Ja, Mann, ich muss unbedingt gleich mal Fenster hier aufmachen, Alter. Wir sind ja im Homeoffice. Und ich habe gestern Wäsche aufgehängt und mein Wäscheständer steht im selben Zimmer wie
Alter.
Der Podcast. Ich kriege kaum noch Luft hier drin, Alter. Richtig schlimm.
Sei froh, dass du keine Brille auf hast oder so, sonst wäre die beschlagen jetzt.
Ja, ich sehe es sogar. Ich habe hier die Trinkflasche stehen und die ist leicht beschlagen. Das ist ganz.
Oh.
Ich habe richtig ungesund gelebt die letzten 90 Minuten hier.
Ja, ey, Janni, Finisher Move jetzt hier, Outro und dann Luft holen erstmal.
Huh, ja, Outro macht Simon heute. Simon ist unser MVP-Tipper, der Olis getippt hat. Und das wird wie immer das Outro sein. Ich animiere euch alle auf jeden Fall auf Instagram am Freitag wieder den MVP zu tippen. Da könnt ihr selbst hier auch aktiv sein. Und will schon mal ankündigen, dass wir auf Instagram knapp vor den 100.000 Follower stehen. Solltest du selbst
rein da.
Genau, solltest du selbst Instagram haben und uns noch nicht folgen, es lohnt sich, denn die 100.000 Follower feiern wir mit einer Challenge, wo ihr unfassbar kranke Sachen gewinnen könnt. Mehr dazu findet ihr dann auf unseren Kanälen, wenn es soweit ist. Ich gehe mal stark davon aus, dass ihr uns da unterstützen wollt, weil ihr davon krank profitieren könnt. Wirklich mit diesem Challenge gewinnen. Ich sage extra Plural. Es werden kranke Sachen rausgehauen. Wenn du ein geiler Kickbase-Manager bist, es ist nur zu deinem Gunste.
Wir haben gar nichts davon. Nur für euch.
Nee, also
ja, nein.
Ich meine diese Challenge mit diesen ja, 13 sehr geilen Gewinnen, die wir raushauen. Das heißt, Platz 1 bis 13 wahrscheinlich werden gewinnen. Ist ohne mich jetzt, ich würde es ja auch sagen, off-air, wahrscheinlich die krasse, gewinn-wise, die krasseste Gewinn-Challenge, die wir je an einem Spieltag hatten.
Ja, auch, also einfach die geilsten Gewinne, was so, ich will jetzt gar nicht sagen, Emotionalität angeht, aber so einfach die schönsten Gewinne. Ich meine, man hatte ja auch schon mal irgendwie das, weiß ich nicht, Geldpreise rausgegeben wurden oder im Wert von mehreren 100 Euro irgendwas oder so. Aber das sind einfach die schönsten Gewinne, die es jetzt geben wird.
Geiler Cliffhanger, Bench. Danke. Jetzt ist Zeit für Simon aus Hofweier. Digga, weißt du, wo Hofweier ist?
Irgendwo in Bayern, hört sich zumindest noch an.
Ich google das jetzt mal. Hofweier.
Ich überlege, ob es Hofweiler ist. Ich glaube nämlich, das kenne ich.
Nee, Hofweier liegt... Boah, Digga, wo liegt das denn?
Also Hofweiler wäre Hofweiler. In Rheinland-Pfalz.
Hofweiler ist in Rheinland-Pfalz?
Ja.
Nee, ist aber Hofweier. Warte, ich guck mal.
Hofweier ist ein Ortsteil der Gemeinde Hoberg im Ortenaukreis.
Schwarzwald. Ortenaukreis? Bei Offenburg.
Baden-Württemberg steht hier. Dieses Wort hier, ganz kurz mal, heißt es Ortenaukreis? Ortenaukreis? Was ist das?
Ja, Digga, keine
Ahnung.
Oder bin
ich völlig lost gerade?
Ich weiß nicht, wir müssen mal mehr Deutschland. Wir haben ja Clubtour gemacht, haben wir viel von Deutschland gesehen, aber Schwarzwald war mal nicht so arg. Nochmal Freiburg runter waren wir mal. Aber da war ich mit Anton unterwegs.
So ist es.
Wild. Schöne Ecken gibt es ins Land. Liebe Grüße in Schwarzwald.
So machen wir es. Und liebe Grüße, ach so, ja, nach Hofweier in Schwarzwald. Nee, das war jetzt nicht Schwarzwald, ne?
Doch, oder
war das
Schwarzwald? Am Schwarzwaldrand. Ich glaube, nördlicher Schwarzwaldrand ist das, wenn ich es richtig sehe.
Liebe Grüße an den nördlichen Schwarzwaldrand nach Hofweier.
Richtig. Schön. Tschüss. Simon, Stage is yours. Bench, danke dir. Geiles Aushaltevermögen heute.
Ja, danke gleichfalls. Bis dahin.
Servus zusammen aus dem wundervollen Hofweier im tiefen Südwesten Deutschlands in der Nähe von Freiburg. Ich habe zwar nur magere 423 Punkte für Olys getippt, der glücklicherweise in meinem Team ist, aber die paar Punkte Differenz nehme ich natürlich trotzdem mit. Ist schon fast eine Schande, dass ich trotz Olys den Spieltagssieg nicht geholt habe. Aber naja, immerhin die Spieltags-MVP-Millionen gehen auf mein Konto. Da werden mit ihm bestimmt noch einige weitere folgen. Ansonsten sportliche Grüße und Dank an das Kickbase-Team. Macht weiter so, auch an die Kickbase-Community und besonders an meine Liga. OSV and Friends 5.0, ja, mittlerweile die fünfte Saison und gefühlt wird es immer spannender oben und auch unten. So muss das sein, wobei die Saison geht noch relativ harmlos zu unter den Managern. Da wünsche ich mir etwas mehr Feuer und ja, besonders, dass Griech keine Spieler bekommt. Ansonsten bis zum nächsten Olys MVP-Titel, euer Seitlich.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.